Heute ist mein Thema, wie in den Tagen der Apostel oder über Apostels werde ich sprechen, über die apostolische Zeit. Die apostolische Zeit bricht an. Gott will etwas Apostolisches aufrichten in unserer Mitte. Wie in den Tagen der Apostel habe ich einfach so die Überschrift genommen. Ich habe das einfach abgeleitet von der Botschaft Jesu. Wie in den Tagen Noahs, wie in den Tagen Lots. Und so weiter. Und jetzt will ich einfach eine Stufe weitergehen, wie in den Tagen der Apostel. So, diese Zeit bricht an, die Jugendzeit der Gemeinde, die Ursprungszeit der Gemeinde. Und da lese ich Apostelgeschichte 2, Vers 43 als Einstieg. Ich werde das ganze Kapitel ein bisschen behandeln oder die ganze Situation, was dort passierte in Jerusalem. Wir werden also Gang durch die Apostelgeschichte machen. Und da heißt es, alle wurden von Furcht ergriffen. Es passierte nämlich, die Herrlichkeit Gottes war da. Die waren einmütig, sie hatten alles beieinander. Aber das ist so die Zusammenfassung und der Einstieg für die Apostelgeschichte. Alle wurden von der Furcht ergriffen. Denn es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Hände der Apostel. Man muss sich vorstellen, Leute sind sogar im Gottesdienst tot umgefallen. Nicht vom Hitschlag, sondern weil sie Gott betrogen haben. Weil sie nicht ehrlich waren, weil sie nicht aufrichtig waren. Ananias und Sapphira nur als Beispiel. Es sind also gewaltige Dinge passiert. Alle wurden von Furcht ergriffen, denn es geschahen durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Alle wurden von Furcht ergriffen, denn es geschahen gewaltige Zeichen durch die Hände der Apostel. Die Berufung der Apostel, das ist auch gleichzeitig die Berufung der Gemeinde gewesen. So wie Jesus die Apostel einzeln nacheinander gerufen hat, der Apostel nach Epheser Kapitel 2, Vers 20 ist die Grundlage des Glaubens. Wir sind erbaut auf die Propheten und Apostel. Apostel, mit ihnen fing das Reich Gottes an. Gott baut seine Gemeinde durch Apostel, durch Boten, die er rausruft, die er präpariert. 3 Jahre waren die Apostel mit Jesus zusammen, haben von Jesus gelernt und von Jesus abgeguckt. Und Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch auch. Die Apostel waren Bevollmächtigte Gottes. Sie haben die Vollmacht gehabt. Wir haben ja diese Tage auch über die Vollmacht gesprochen. Wollen wir Vollmacht, war das Thema gestern. Und ich will Vollmacht haben. Ich brauche Vollmacht. Jemand kam gestern zu mir und sagte, oder die Tage kam zu mir, ich möchte mit Geist und Feuer getauft werden. Ich möchte die Feuertaufe haben. Weißt du, was die Feuertaufe ist? Das musst du dir, weißt du, da hast du Pep, da hast du Schwung, da hast du Elan, dann hast du Dynamik. Mit Geist. Viele sind nur mit Geist getauft. Die können so ein bisschen in Zungen reden, in Zungen singen, oder im Geist oder im Sinn und so weiter. Aber wenn du mit Feuer getauft wirst, dann fliegst du wie ein Düsenjäger. Dann bist nicht zu stoppen, da bist nicht zu bremsen, wenn du diese Feuertaufe erlebt hast. So viele Menschen haben nur Geistestaufe, aber keine Feuertaufe erlebt. Und Johannes der Täufer, als er taufte, er sagte, ich taufe mit Wasser, aber der nach mir kommt, wird euch mit Geist und Feuer taufen. Du brauchst nicht nur die Geistestaufe, du brauchst auch die Feuertaufe. Was ist die Feuertaufe? Die Feuertaufe, wie soll ich euch sagen? Weißt du, vielleicht muss ich vorneweg eine Geschichte aufgreifen. Da kommt doch die Mutter von der Söhne des Zebedäus und sagt, Meister, lass den einen links und den anderen rechts in deinem Reich sitzen. Dann sagt Jesus, das geht nicht. Also, wenn sie den Kelch trinken können, den ich trinke, dann geht es. Also Feuertaufe hat etwas mit Gericht zu tun. Feuer hat immer mit Gericht was zu tun in der Bibel. Läuterung, Reinigung etc. Feuer, Verhärtung. Also du gehst ins Feuer, wenn man ein Eisenstück härtet, man bringt es zum Glühen, steckt es rein und dann wieder aufgeheizt und wieder rein und so weiter. Das ist Feuertaufe, gehärtet. Wie viel Feuertaufen müssen wir erleben, bis wir so hart sind, dass wir die Welt auf den Kopf stellen können, die Welt sprengen können, die Welt aus den Angeln heben können? Die Apostel haben das erlebt. Sie haben die Feuertaufe erlebt. Könnt ihr auch den Kelch trinken, den ich trinke? Sagt Jesus. Ja, wir können es, dachten sie, aber sagt jetzt noch nicht. Aber das werdet ihr können. Oder zu Petrus sagt der Herr eines Tages, ein anderer wird dich gürten, wenn du mal älter wirst. So, die Apostel, das ist das Fundament des Glaubens. Apostel sind Gesandte Gottes, Botschafter Gottes, Diener Gottes. Die haben einen Auftrag von Gott, nicht von Menschen. nicht von einer Institution, nicht von einer Religion, nicht von irgendwo. Sie haben von Jesus die Botschaft gehört, die Botschaft empfangen, die Botschaft gelernt, verstanden und sie geben es weiter. Die Apostel waren erfüllt vom Heiligen Geist. Da sind sie erst Apostel geworden. Vorher waren sie nur Jünger. Sie folgten Jesus nach, aber dann plötzlich stehen sie auf. Wir können nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen, gehört und verstanden haben. Sie eiferten für Jesus. Die hatten die Feuertaufe. Die hatten die Geistestaufe. Wir können es nicht lassen. Man hat sie ausgepeitscht. Wenn man dich auspeitscht, das ist die Feuertaufe für Jesus. Und dann kommst du nach Hause und sagst, Vater, gib mir noch mehr Power, noch mehr Freude, noch mehr Dynamik, noch mehr Elan. So, dass wir noch lauter schreien, noch lauter predigen, noch lauter singen, noch lauter beten, noch intensiver. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte. Feuertaufe. Die Apostel brachten Menschen zusammen, sie haben die Menschen unter der Liebe Gottes vereinigt, Juden und Heiden, das waren die Apostel, sie brachten Samariter und Juden zusammen, sie brachten verschiedene Gruppen, so wie der Heiland sie bearbeitet hat, so wie der Heiland sie betreut hat, so wie der Heiland ihnen gedient hat, so haben sie weiter gedient und sie schafften also das Werk der Versöhnung Jesu, setzen sie weiter fort. Sie selbst wurden versöhnt, muss ich vorstellen, bevor die Welt an ihnen glauben konnte, bevor die Welt auf sie hören konnte, bevor die Welt sie verstanden hat, mussten sie zuerst mal Gott verstehen, Gott begegnen, Gott erfahren. Und da waren diese verschiedensten Temperamente. Da waren die Söhne, die Donnersöhne, Petrus und Johannes, die waren total extrem, der andere so Lieblingsjünger Jesu, wissen verschlafen, verträumt, so kennen wir den Johannes, diesen jungen Burschen da in der Gemeinde Jesu. Oder dann die Zeloten, dann die Zöllner, dann die Pharisäer und so weiter. All diese Temperamente und Elemente hat Jesus zusammengebracht und genau das passierte auch mit der Urgemeinde. Sie wurden durch die Apostel vereint. Also die Apostel hatten eine ganz große Aufgabe, die verschiedenen Steine zusammenzubringen und Reich Gottes damit zu bauen. Und sie wurden alle gleich nach dem Beispiel und Vorbild Jesu. Sie waren dann plötzlich alle gleich. Das ist das Apostolische. Und über sie oder ihnen stand Jesus. Das ist das Geheimnis. Sie waren Brüder untereinander und über ihnen stand Jesus. Da war keiner größer. Petrus war nicht größer als Johannes oder Thomas oder Levi oder wie sie alle geheißen haben. Sie waren alle Brüder. Sie waren alle Brüder. Sie dienten dem gleichen Herrn. Sie hatten die gleiche Vision. Sie hatten Dienst. Petrus und die Elf traten auf. Jetzt weiß man nicht, wer da gepredigt hat genau. War das Petrus oder war das die anderen? Aber wir haben dann die Botschaft von Petrus. Apostel sind vom Himmel Gesandte. Das sind Apostel. Also wenn wir die apostolische Zeit erreichen möchten oder erleben möchten, und die Zeit wird anbrechen und die bricht auch an. Ich bin davon felsenfest überzeugt, dass das passieren wird. Aber wir brauchen Menschen, die nicht von einer Organisation geschickt sind, nicht von einer Organisation bezahlt werden, nicht von einer Organisation im Dienst einer Organisation sind, sondern im Dienste Jesu Christi und des Heiligen Geistes. Das ist, was wir brauchen. Apostel sind Menschen, die von Gott ausgewählt und von Gott ausgesucht waren. Deshalb, wir lesen, und ich war so, als ich junger Christ war, war ich so ein bisschen böse auf den lieben Gott. Denn da heißt es, und durch die Hände der Apostel geschahen Zeichen und Wunder. Durch die Hände der Apostel. Und ich habe gedacht, was ist mit den anderen? Die 3000, die 5000, die später zum Glauben gekommen sind. Warum ist durch sie nichts passiert? Warum ist durch die Apostel alles nur passiert? Diese Apostel waren mit Jesus. Sie kannten Jesus, sie lebten mit Jesus, sie waren mit Jesus verbunden und die anderen waren nur gläubig. Aber die haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Die haben ihr Leben riskiert für Gott. Apostel, von Gott gesandt, von Gott gerufen. Sie haben alles verlassen. Sie haben für ihren Dienst, für ihre Vision einen Preis bezahlt. Das war nicht umsonst. Wir denken manchmal, ja, das kann jeder. Was die können, das kann jeder. Das kann nicht jeder. Man muss auch den Preis bezahlen. Den Preis für Pfingsten muss man bezahlen. Für den Heiligen Geist. Mit den Aposteln brach das Reich Gottes an. Sie sollten Menschenfischer werden. Mit den Aposteln wurde die Ordnung Gottes aufgebaut. Wieder genau das, was Gott wollte von Anfang an, was Israel nicht geschafft hat. Was Israel durch die Schriftgelehrten, durch Pharisäer, durch das Gesetz und durch die ganze im Lauf der Geschichte nicht geschafft haben, das soll durch die Apostel aufgerichtet werden. Und Paulus sagt, und ich will auch sogar unter den Heiden den Gehorsam Christi aufrichten. Es ist so wichtig, dass die Ordnung Gottes hergestellt wird. Bevor dieses apostolische Heer aufbricht, muss die Ordnung Gottes hergestellt werden. Und zwar so, wie es im Wort Gottes festgelegt ist. Nicht wie ich denke oder wie meine Kirche denkt oder wie meine Religion denkt oder wie meine Tradition denkt, wie meine Erziehung denkt, wie meine Vorfahren denken, wie meine Ahnen denken. Nein, wie sagt das Wort Gottes? Und es ist wichtig, dass wir nur dann den Segensfluss haben, nur wenn wir das System des Heiligen Geistes entdeckt haben und erkannt haben, wenn wir in dem sind, was Gott bestimmt hat, und zwar exakt nach der Ordnung Gottes machen, dann wird das passieren. So du mir, so ich dir. Das gilt auch bei Gott und vor Gott. So, es gibt so viel Chaos in der Christenheit heutzutage, deshalb brauchen wir uns nicht wundern, dass so viel Unsegen und so viel Unheil in der Christenheit ist. Weißt du, eigentlich sollten die Kirchen alle voll sein. Die Kirchen sollten alle voll sein und die Kirchen sollten die Menschen nicht fassen können. Die Herrlichkeit Gottes sollte so mächtig sein. Aber was ist los? Eine Tragödie nach der anderen. Ein Chaos nach der anderen. Warum? Weil es nicht in der biblischen Ordnung alles so nacheinander passiert. Gott will seine Ordnung aufrichten, diese apostolische Ordnung. Und Paulus predigt diese apostolische Ordnung. Paulus ist ein bisschen so unsympathisch. Weißt du, manche denken, er hat auf die Frauen abgesehen. Die Frau darf nicht lehren, die Frau darf das nicht und die Frau darf das nicht und die muss sich schön brav unterordnen. Immer Frau. Aber nein, Paulus will die Schöpfungsordnung Gottes wiederherstellen. Die Eva, als Adam geschlafen hat, und leider schlafen die Adams. Als Adam geschlafen hat, da kam die Schlange und verführte die Eva. Und die Eva hat die Autorität an sich gerissen. Und sie hat die Führung übernommen. Und sie hat nicht, dass Gott die Frau nicht mag. Oder sie zweitklassig betrachtet. Nein. Gott hat eine Schöpfungsordnung. Zuerst der Mann und dann die Frau. Und der Teufel wollte genau das alles auf den Kopf stellen. Die ganze Ordnung Gottes auf den Kopf stellen. Und das passierte, dass dann der Adam gesündigt hat, der Fall, der Sündenfall. Und die Rollen vertauscht wurden, die Grenzen verwischt worden sind von der Schöpfung. Das war das Urproblem. Deshalb musste Israel kommen, deshalb musste das Gesetz kommen, deshalb musste Jesus kommen, deshalb musste der Heilige Geist kommen. Deshalb musste das alles so nacheinander passieren, damit die Schöpfungsordnung Gottes wiederhergestellt wird. So, das war, was Gott wollte, die göttliche Ordnung aufzurichten, die Schöpfungsordnung. Und in dem Augenblick, wo die Schöpfungsordnung wiederhergestellt wird, fängt an, der apostolische Segen zu fließen. Wo man nicht Autorität sich von irgendwo holt und sich unterwirft, nein, wo man diese Autorität, die Gott gegeben hat, installiert, einsetzt und beachtet. So, das ist was von der Schöpfungsordnung. Der Mann soll dann das Haupt sein von der Frau, also wird diese Schöpfungsordnung. Und deshalb dieser Paulus, die Leute mögen den Paulus nicht. Also seid untertan und so weiter. Weißt du, Paulus spricht nicht von der Untertänigkeit, sondern von Ordnung. Ordnung, dass der Mann das Haupt ist und die Frau sich unterordnet und dergleichen. Wie in, wenn wir so 1. Korinther 14 lesen, da wird diese göttliche Ordnung angewiesen. Und ich will jetzt nicht also diese Sachen aufbauschen. Nein, ich denke, es ist wichtig. Wir haben Feminismus in unserer Zeit und Feminismus stellt alles auf den Kopf. Römer 1, wenn wir lesen, und die Frauen haben die Herrlichkeit Gottes verdreht, verzerrt, verunanstaltet und missbildet. Deshalb dieses ganze Chaos. Und Gott will diese Ordnung wiederherstellen. Das gilt für die Gemeinde, das gilt für Ehe, das gilt für mich persönlich. Zuerst die Seele, dann der Geist und dann der Leib. Aber wenn uns bestimmt der Körper. Wir werden also auch da fängt es an, dass wir vom Körper, vom Fleisch bestimmt werden. Also, keine Lust, mache ich nicht. Wir gehen nur noch nach dem Lustprinzip und nicht mehr nach dem Geist. Und wir sind keine Geisteswesen mehr, wir sind nur Fleischeswesen. Wir gehen also nur nach Gefühl, vielleicht noch und so weiter, aber nicht mehr vom Geist Gottes. Und die Bibel sagt, welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Also diese Ordnung, diese Schöpfungsordnung, das gilt für alles. Oder die Leute leben so unordentlich. Die stehen auf, wenn die Sonne untergegangen ist. Anstatt man steht mit der Sonne auf und man geht beim Sonnenuntergang schlafen. Aber du siehst, wie verkehrt wir leben. Wir leben total verkehrt. Wir kennen unsere Grenze nicht mehr. Und uns ist alles erlaubt, sagt die Bibel, aber es frommt uns nicht alles. Die Schöpfungsordnung stimmt nicht mehr. Wir trinken, bis wir besoffen sind. Aber ein Ochse weiß, wenn es seinen Durst gelöscht hat. Aber wir Menschen kennen die Grenzen nicht. Und deshalb, Gott will, dass wir die Grenzen kennen, die Ordnung kennen, dieses System kennen, dieses Prinzip kennen. Und wenn wir das alles kennen, dann kann auch der Segen fließen. Der Heilige Geist braucht ein Flussbett. Der Heilige Geist braucht so einen Kanal, so eine Leitung, damit er fließen und wirken kann. Wenn das nicht der Fall ist, kann das nicht geschehen. So, Gott wird niemals gegen sein Wort handeln. Immer seinem Wort gemäß. Schöpfungsordnung. Erstgeburt und dann danach. Auch die Erstgeburt spielt eine große Rolle. Oder du sollst Vater und Mutter ehren. Auf dass du lange lebst und dir gut geht im Lande und so weiter. Gott wird also niemals seine Grundsätze über Haufen werfen. Mir geht jetzt über diesen apostolischen Dienst. Gott hat in der Gemeinde gesetzt Apostel, Propheten, Lehrer, Evangelisten etc., was wir im Epheserbrief lesen. Von Gott eingesetzte Dienste. Es gibt Dienste, wo Menschen an sich selbst gerissen haben. Ich will auch König sein. Napoleon, Vollmacht. Wir haben gestern von der Vollmacht gehabt. Also der setzt sich selber die Krone auf. Und es hat nicht viel gefehlt, der wäre sogar noch Papst geworden. Sich selbst, die Macht an sich selber gerissen. Demokratie ist Macht von unten. Ist nicht Macht von oben, sondern Macht von unten. Apostolischer Dienst. Gott setzt ein und Gott setzt ab. Wir lesen immer wieder, Gott setzt Könige ein und Gott setzt Könige ab. Ein apostolischer Dienst ist göttlicher Dienst, ist ein von Gott gewollter, von Gott bestellter, von Gott angeordneter, von Gott angewiesener Dienst. Man hat von Gott den Auftrag. Und wenn du mal von Gott einen Auftrag hast, kannst du dem nicht mehr weglaufen. Denk an Jona. Wenn Gott zu dir geredet hat, da kannst du zappeln, kannst du wackeln, kannst du rennen, kannst du unternehmen, was du willst. Gott erwischt dich immer. Und er bringt dich dorthin, wo du nicht hin möchtest. Und du wirst das tun, was du nicht und niemals tun würdest. Nein. Aber du siehst diesen apostolischen Dienst. Gott hat die Apostel gelehrt. Ich denke nur an Cornelius, den römischen Hauptmann, und Petrus. Petrus wäre niemals zu diesem Heiden gegangen. Also nie. Ist ähnlich wie genauso wie Jona. Fast am gleichen Ort passiert. Da, wo Jona aufgehört hat, da hat Petrus in Joppe weitermachen müssen. Und wäre nie zu den Heiden, zu diesem Römer gegangen. Aber der Heilige Geist hat ihn überzeugt durch eine Vision. Petrus, du machst das. Apostolischer Dienst ist also von Gott angeleiteter, angewiesener Dienst, von Gott ermächtigter Dienst. Und dann haut's durch. Weißt du, wenn du von Gott die Autorität hast, das schlägt ein wie ein Blitz. Hinter den Apostel steht immer Gott. Also, und sie sind auch Gott verantwortlich. Nicht den Menschen. Sie sind keine Religion, keine Kirche, keine Gemeinde verantwortlich. Die Apostel sind Gott verantwortlich. Um das zu werden, allein Gott verantwortlich zu sein, Gott Rechenschaft ablegen und Gott allein, dann braucht es geistliche Reife. Und die Apostel haben diese Reife gelernt. Wenn man heutzutage einen Beruf lernt, man muss normalerweise 3 Jahre lernen, in der Regel. Es gibt auch so Schnellberufe und so angelernte Berufe. Aber um richtig zu lernen, so... Wie lang musstest du als Blumenbinderin lernen? Oder 3 Jahre? Okay, als Elektriker? 3,5. Und wenn man Meister werden möchte, Alexander, ein ganzes Leben. Und wenn man Apostel werden möchte, und ich glaube, wenn man Apostel werden möchte, muss man auch ein ganzes Leben lang lernen. Und man wird es nie auslernen. Und man wird immer einen Fehler machen. Wenn ich nur an Petrus denke, sogar Petrus ist sehr wackelig geworden. Und Paulus, nicht, dass ich ergriffen hätte, ich jage nach diesem vorgestreckten Ziel. Also ein ganzes Leben lang. Um Meister zu sein, und man wird nie auslernen. Es geschahen Zeichen und Wunder durch die Apostel. Und die Furcht Gottes hat sich verbreitet, weil Gott mit ihnen war. Diese apostolische Zeit, das ist so die Blaupause für uns. Und ich denke, wir sollten wieder zurückkommen und die Sehnsucht bekommen, Herr, wie in den Tagen der Apostel, so soll deine Gemeinde heute sein. Nach dem Muster dieser apostolischen Zeit, nach dieser Blaupause, nach dieser Vorlage, so möchten wir Gemeinde sein, so möchten wir Gemeinde lernen, so möchten wir uns als Gemeinde einüben. Die Apostelgeschichte ist nicht nur ein Geschichtsbuch, sondern es ist ein Buch von Erfahrungen, so ein Spiegelbild, das könnt ihr auch. Das ist auch für euch möglich. Es ist eine Offenbarung, was Gott durch schwache, hilflose, gebrechliche, feige, sogar manchmal Menschen machen kann. Denk an Petrus. Wenn Gott gegenwärtig ist, was dann passieren kann, durch ein einziges Wunder, durch ein einziges Gebet, ich denke nur die Heilung des Lahmen dort an der Tür, bekehren sich 5000 Leute. Wenn Gott wirkt, dann geschieht normales Gemeindeleben. Dann beginnt geistliches Leben zu pulsieren, wenn Gott wirkt. Die heutige Kirche oder die heutigen Kirchen, wir können das Plural nehmen, leben heuchlerisch. Sie sind so wie die, wie man früher von den Sozialisten gesagt hat oder Kommunisten gesagt hat, den Blinker rechts raus tun und fahren links. Und so sind viele Christen. Sie wollen das Biblische, sie wollen das Göttliche, aber sie machen genau das Gegenteil. Viele ziehen nur eine religiöse Show ab. Sie reden, aber da sind keine Taten da. Und sie haben Angst. Wenn sie ernst machen würden, müssen sie die Hälfte den Dingen, was sie sonst praktizieren, über Bord werfen, weil das nicht mehr funktioniert. Wenn Gott Herr der Gemeinde ist, wenn Gott der König der Dinge ist, aber heutzutage ist gar keine Gottesfurcht mehr. Weißt du, man macht Zeremonien, man macht Kult und man macht irgendwelche Formen und Formeln und da passiert's nicht. Auch wenn wir den Namen Jesus gebrauchen, weißt du, das kann der Teufel auch. Der Teufel kennt auch den Namen Jesus und er kann wenigstens buchstabieren. Der Teufel weiß, wenn unser Leben nicht mit dem übereinstimmt, was wir sagen, was wir glauben, wenn wir so ein Doppelleben führen, wenn wir auf zwei Hochzeiten tanzen, Welt und Gott, dann passiert nicht viel. Dann weiß er also, das ist eine schwache, verweichlichte, verwaschene Kirche. Und der Teufel weiß, wie er uns lahmlegen kann, wenn wir nicht mehr so sind wie die Apostel, wie in den Tagen der Apostel, das ist mein Thema. Und da gab es Gottesfurcht. Und Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. Respekt vor Gott, Ehrfurcht vor Gott. Und bei den meisten Christen ist die Ehrfurcht vor Gott ausgewandelt. Also, weißt du, die haben sich gewöhnt an Sündigen, dass nichts passiert. Warum soll jetzt nochmal was passieren? Jetzt noch eins drauf. Also, sie spielen mit der Sünde, leben mit der Sünde, wandeln in der Sünde und Gott kann Sünde nicht segnen. Vielleicht muss bei uns auch manchmal so ein Fall passieren, wie bei Ananias und Sapphira, dass jemand plötzlich den Geist aufgibt. Ich bin dankbar, eigentlich auf der einen Seite, dass wir nicht in den Tagen der Apostel leben. Denn ich weiß nicht, vielleicht würde die halbe Gemeinde aussterben. Das kann passieren. Er muss es vorstellen. Du kannst in der Gemeinde schön fromm und religiös sein, also und Halleluja und verklärt und strahlen und so weiter. Aber dann zu Hause, wenn du allein bist, wie sieht es dann in der Praxis zu Hause aus, wo dich niemand beobachtet, wo dir niemand zuschaut, wo niemand zuhört? Wie sieht's da aus, zu Hause, daheim? Morgen früh mache ich an einem Thema weiter. Und dieser Schatten von Petrus, dass man sogar Kranke auf die Straße raustut. Weißt du, wir müssen so weit kommen, Geschwister, dass wir Leute auf dem Leopoldplatz, und dass wir Kranke nicht hier heilen, sondern auf dem Leopoldplatz. Aber wir sind zu feige. Denn wir haben nicht diese Zivilcourage, weil unser Leben vielleicht nicht im Einklang ist mit dem, was wir sagen und tun. Draußen. Können wir draußen Kranke heilen? Können wir draußen in Sprachen beten und so weiter? Wir können, aber weißt du, da versteht keiner und Leute nehmen uns nicht ernst. Oder da passiert auch nichts unter Umständen. Wenn unser Leben nicht mit Gott in Einklang ist, ist alles Zirkus, frommer Zirkus, frommes Theater, frommes Schauspiel. Unser Leben muss im Einklang sein mit dem Wort Gottes. Und das war das Apostolische. Die Apostel, sie waren radikal. Radikal. Sie hatten Gottesfurcht, Ehrfurcht vor dem Herrn. Also sie wären lieber gestorben, als dass sie sich an Gott versündigt hätten. Wenn Gott mächtig ist, wenn Gott mächtig wirkt, muss ich noch vorneweg, bevor ich weitergehe, noch was sagen. Wenn Gott mächtig ist, wenn Gott seine Macht offenbart und seine Herrlichkeit offenbart, dann ist auch der Teufel mächtig. Muss uns auch ganz klar sein. Wenn Gott segnet, greift der Teufel massiv an. Wenn Gott wirkt, dann wütet der Teufel. Also, wenn Gott wirkt, wütet der Teufel. Wenn Gott wirkt, wütet der Teufel. Denn er weiß jetzt ganz genau, meine Zeit ist abgelaufen. Mein Handwerk wird in ein paar Minuten gelegt und ich muss verschwinden. Satan weiß, was passiert, was kommt. Satan ist bestens informiert über die Dinge, die nacheinander kommen werden. Wenn du ernst mit Gott machst, kann er einpacken. Wenn du ernst mit Gott machst, er weiß ganz genau, was Gott verheißen hat. Wenn du dich nicht fürchtest vor dem Herrn, wenn du dich Gott unterordnest, wenn du unter Gott dein Leben stellst, dann weiß er ganz genau, jetzt wird der Wille Gottes ausgelebt. Jetzt weiß er ganz genau, was Gott macht. Und deshalb, für den Teufel ist es kein, also er weiß bestens. Und deshalb versucht er, wie er nur kann, zu verhindern, dass das nicht passiert. Dass du ja nicht ernst machst mit Gott. Er weiß, wenn das passiert, dann kann er nach Hause gehen. Aber er baut ständig Hindernisse ein. Er weiß, wie er dich verhindern kann, weil er Gottes Pläne kennt. Er weiß, wer dich in deinem Wachstum verhindern kann. Er weiß, wer alles bei dir auf den Kopf stellen kann. Er weiß, wie er alles so unglaubhaft machen kann. Weißt du, da betest und fastest du und da kannst 40 Tage fasten. Und dann kommt eine Sünde dazwischen und alles ist verdorben. So wie dieser Mann da in Stuttgart an seiner Tür geschrieben hat, also er war Christ, war gottlos zuerst einmal, sündig gelebt, endlich bekehrt. Selig gestorben, dem Teufel die Rechnung verdorben. Aber ich kann das jetzt umkehren. Heilig gelebt, einmal gesündigt, als Heuchler gestorben und alles vereitelt, alles vermasselt, alles verdorben. Wir können genau das Ding umkehren. Weißt du, es ist gut, wenn es dem Teufel die Rechnung verdorben ist, aber wie oft haben wir Gott schon ins Handwerk gepfuscht. Wie oft haben wir uns selbst das Bein gelegt? Wie oft, der Teufel weiß ganz genau, weißt du, 1 und 1 ist 2, das weiß er. Aber dann versucht er irgendwo irgendeine Bitterkeit in deinem Herzen aufgehen zu lassen. Hass auf jemand, Neid oder Eifersucht oder Groll. Weißt du, ganz so fein und so harmlos und vielleicht sogar unter christlichen Vorzeichen und lügt dir was vor, erzählt dir was vor, macht dir was vor und so weiter. Und du fällst drauf rein. Wenn Gott dich sendet, arbeitet an dir und wirkt an dir. Und deshalb ist es so wichtig, mit Gott in Einklang zu sein. Und zwar permanent. Und deshalb, bevor Gott dich als Apostel, ich nehme jetzt Apostel, ich glaube, dass Gott Apostel schenken wird und Apostel geben wird. Und dass wir als Gemeinde, wenn wir richtig mit Gott stehen, einen apostolischen Zustand erreichen werden. Dass bei uns genau das Gleiche passiert, der Schatten von Petrus, dass man Kranke rauslegt und dass schon der Schatten von Petrus Kranke heilt. Nicht mehr Handauflegung, kann man sich alles sparen. Eine bestimmte Sache, deshalb möchte ich für morgen früh einladen. Sei im Einklang mit dem Herrn. Stimme mit ihm überein, im Gleichschritt mit Gott gehen. Mit dem Guten übereinstimmen, mit der Wahrheit übereinstimmen, mit dem Licht übereinstimmen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wisse? Und das ist so wichtig. Und das wussten die Apostel. Der Teufel ist ein Lügner. Der Teufel ist ein Verlierer. Du musst ständig wissen und immer im Bewusstsein leben, der Teufel ist ein Verlierer. Lass uns das zusammen sagen. Der Teufel ist ein Verlierer. Und er hat schon längst verloren, ihr Lieben. Der hat schon längst verloren. Und der Teufel weiß das. Aber er will dir so unglaubhaft erscheinen, dass du sagst, nee, das kann nicht sein, das darf nicht sein und so weiter. Und dergleichen. Der Teufel weiß, was passiert, wenn Gott sich etwas vornimmt und wenn du Gott total dich hingibst, so wie die Apostel, apostolische Zeit. Weißt du, was die apostolische Zeit ist? Apostelgeschichte 2, liest man mal, Vers 40, 42 bis 42. Da heißt es, und sie verkauften alles und brachten es in der Gemeinde und legten es zu den Apostelfüßen. Dann, sie waren täglich beieinander. Sie waren im Gebet, im Brotbrechen, etc. Weißt du, sie waren total hingegeben. Ich frage mal, wann haben sie gearbeitet? Wann haben sie gegessen? Die lebten wahrscheinlich nur noch vom Abendmahl. Denn sie brachen das Brot hin und her in den Häusern. Also sie waren so nur beschäftigt, nur mit Gebet, nur mit Helfen, nur mit Dienen, sie waren voll für Gott aktiv. Und für die Nächsten auch. Dass sie für den Teufel gar keine Zeit mehr hatten. Der Teufel versucht, dich zu verhindern durch Angst und Panik und Erschütterung. Und er will nicht, dass du mit Gott im Einklang bist. Schau die Apostelgeschichte. Die Apostel waren genau das Gegenteil. Die Gemeinde, sie waren ein Herz und eine Seele. Ein Herz und eine Seele. Wenn wir wieder das werden, ein Herz und eine Seele. Nicht der eine zieht in die Richtung, der andere will evangelisch, der andere will katholisch, der andere charismatisch, der andere will Halleluja und der andere will ruhig sein. Oder der Nächste will so, der Nächste will so, der Nächste will auf die Straße, nein, der Nächste will auf die Knie gehen. So, sie waren ein Herz und eine Seele. Und die einen wollten laut, die anderen wollten leise, die anderen wollten dynamisch, die anderen wollten magnetisch. So, ein Herz und eine Seele waren die ersten Christen. Und wenn ich die Apostelgeschichte lese, dann lese ich einen Bericht von übernatürlichem Wirken des Heiligen Geistes, des allmächtigen Gottes. Und das ist, wie Gott sich Gemeinde vorgestellt hat. Das Leben der Gläubigen sich vorgestellt hat. So sieht das geistliche Leben aus, wie wir in der Apostelgeschichte lesen. Und das Erstaunliche ist, Apostelgeschichte ist ein offenes Buch. Normalerweise steht immer Amen oder gepriesen sei der Herr oder der Segensspruch und so weiter. Apostelgeschichte 28 hört fast mittendrin im Satz auf. Kapitel 29 müssen wir schreiben. Also Kapitel 29 ist die Geschichte der Gemeinde am Leopoldplatz. Das ist Kapitel 29. Die Apostelgeschichte ist kein abgeschlossenes Buch. Die Apostelgeschichte ist kein abgeschlossenes Werk. Diese apostolische Zeit ist nicht fertig. Und glaube nicht, dass es abgeschlossen ist. Da kann noch was passieren. Wenn Gott mit uns ist. Und wenn ich so die Apostelgeschichte lese und aufpasse und verfolge, dann sehe ich, dass die Apostel nicht perfekt waren. Manche Leute denken, ja weißt du, die Heiligkeit Gottes wird auf uns kommen und wir werden gesegnete Gottes sein, wenn wir perfekt sind. Alle perfekt. Und solange, wenn wir versuchen perfekt zu sein, dann pfuschern wir Gott ins Handwerk. Und es gibt nichts Perfektes in diesem Universum. Und geschweige denn hier auf dieser Erde. Sogar die Sonne, für mich ist die Sonne das vollkommenste Wesen, das Gott geschaffen hat, dass die Erde umkreist und so weiter, die Sonne. Aber die Sonne hat Flecken, und zwar ganz große. Und alle 11 Jahre werden sie immer noch ein bisschen größer und dann wieder kleiner und so weiter. Sonnenflecken, die Sonne hat Sonnenflecken, ist nicht vollkommen. Und dann willst du, dann will ich vollkommen sein. Aber Gott ist mit uns, Halleluja. Das ist das Zeichen der Apostelgeschichte. Und der Herr war mit ihnen. Eigentlich Apostelgeschichte ist Markus 16, so die letzten Verse. Da ist Apostelgeschichte in Miniatur. Und der Herr war mit ihnen. Und der Herr wirkte mit ihnen. Und Zeichen und Wunder geschahen mit ihnen. Also du musst nicht die ganze Apostelgeschichte, die 28 Kapitel lesen. Markus 16, die letzten Verse. Da ist Apostelgeschichte bereits drin. Und der Herr war mit ihnen. Und an allen Ecken, wo sie hinkamen, predigten sie, plauderten, erzählten sie vom Herrn. Und der Herr wirkte. Nicht sie wirkten, der Herr wirkte. Sie plauderten, sie erzählten. Wir müssen nur Christus repräsentieren, der Schatten von Petrus sein. Also ich predige jetzt schon ein Stück für morgen, falls einer oder andere nicht kommt. Weißt du, wenn Gott mit uns ist, dann wirkt er durch uns. Und wir können uns erlauben, Fehler zu machen. Also Petrus war der unvollkommenste Mensch, den ich je kenne. Und ich liebe den Petrus. Er war nicht so wie Paulus, Pharisäer unter den Pharisäern, so Perfektionist. Weißt du, wenn ich Paulus lese, kriege ich richtig Angst manchmal. Und denke, lieber Gott, gut, dass es noch den Johannes gab, gut, dass es noch den Jakobus gab, gut, dass es im Neuen Testament noch den Petrus gab und so weiter und den Judasbrief gab und die Offenbarung noch gab und des Johannes, diese Apokalypse und so weiter. Und Petrus hat Fehler gemacht. Und wir haben sogar noch so, als der alte Herr irgendwo mal eingeladen war, weißt du, da hat er geheuchelt, als die vom Jakobuskreis kamen, hat er geheuchelt, war er nicht ganz korrekt. Sogar Christen fallen in Heuchelei, verfallen. Petrus hat geheuchelt, muss vorstellen, voll Heiligen Geistes. Und du kannst in einem Moment voll Heiligen Geistes sein und dann heucheln, so tun als ob. Das hat er getan, so tun als ob. Ich bin Jude und bleib Jude und will nichts mit den Heiden zu tun haben. Aber Bruder, du hast doch mit den Römern gegessen. Und du gingst ins Haus des Cornelius und hast ihm sogar noch die Hände aufgelegt und ihn sogar noch getauft und ihn sogar in die Gemeinde aufgenommen. Und Bruder Petrus, denke, du bist zu den Samaritern gegangen. Eigentlich kein koscherer Jude geht zu den Samaritern. Der macht immer einen Umweg um Samaria. Aber du, was machst du? Du gehst mit deinem Bruder Johannes, verführst ihn noch sogar zum Sündigen, nach Samaria zu gehen. So. Wenn Gott mit uns ist, kannst du Fehler machen, kannst du schwach sein, kannst du in der Minderheit sein, kannst du verfolgt werden, das spielt alles keine Rolle. Brauchst auch keine Lobby, wenn Gott mit uns ist, Geschwister. Und das ist apostolische Zeit. Die Apostel haben nur mit Gott gerechnet. Und die standen nur vor Gott. Und dann kannst du auch leiden, da kannst du zerstreut werden und du dienst überall, wo du hinkommst, dienst du dem Herrn. Solange Gott mit uns ist, machen wir Apostelgeschichte. schreiben wir Apostelgeschichte. Solange Gott mit uns ist, solange die Gegenwart Gottes über unser Leben ist, solange der Heilige Geist über uns ist, dann ist es egal, ob wir Geld haben oder kein Geld haben, Macht haben oder nicht, oder irgendeinen Titel oder Anerkennung oder keine Anerkennung haben, wir dienen Gott. Apostel sind von Gott gesandt und wissen, Gott braucht uns. Jesus hat seine Nachfolger bestätigt, der Heilige Geist hat sie bestätigt, das ist also Geist- und Feuertaufe, von Gott bestätigt. Der Herr war mit ihnen. Das ist apostolische Zeit. Die Apostelgeschichte ist voller Dynamik, voller Leben, voller Geist, voller Action. Ist eigentlich Fortsetzung des Wirkens Jesu. Was ist nichts Außergewöhnliches? Wenn ich so die Apostelgeschichte lese, für mich ist die Apostelgeschichte nichts anderes als die Fortsetzung der Evangelien. Das, was Jesus getan hat, machen die auch. Nur viel intensiver, viel größer. Jetzt, Jesus war allein, der wirkte, jetzt wirken 12 oder mehr. Wir wissen ja, es gab noch viel mehr Apostel und viel mehr Diener Gottes. Die apostolische Zeit ist nichts anderes als die Fortsetzung des Wirkens Jesu. Mit Jesus hört das Wirken Gottes nicht auf. Und auch nicht mit den Aposteln. Weißt du, ich war in einer Gemeinde zeitlang drin, Mitglied. Und in dieser Gemeinde hieß es, mit den Aposteln haben Zeichen und Wunder aufgehört. Wo der letzte Apostel starb, Johannes natürlich hier mit fast 100 Jahren, hörten Zeichen und Wunder auf. Traurig. Schrecklich. Also dann würde ich sagen, warum soll ich mich jetzt noch anstrengen und glauben, wenn Zeichen und Wunder mit den Aposteln aufgehört haben? Soll ich euch sagen, Jesus hat gesagt, ihr werdet noch Größeres tun. Wenn das nicht mehr wahr ist, dann nimm deine Schere und schneide es aus der Bibel raus, hat keinen Platz und keine Existenzberechtigung in deiner Bibel. Wenn es mit den Aposteln das aufgehört hätte, aber in meiner Gemeinde gab es keine Heilung, dass man für Kranke gebetet hätte, gab es keine Zeichen, keine Zungensprache, das hat mit den Aposteln. Damals haben sie Übersetzer gebraucht, da konnten sie noch nicht diese Fremdsprachen. Du wirst doch nicht glauben, dass die Leute damals doofer waren wie heute. Die konnten auch Sprachen, Fremdsprachen. Die sprachen bestimmt Griechisch oder sprachen Lateinisch und so weiter. Oder nicht nur Aramäisch und nicht nur Hebräisch. Und ganz besonders im Gebiet von Palästina, wo er so Durchgangslager war. Da sprachen sie alle möglichen Sprachen. Ja, aber mit den Aposteln hörte das alles auf. Nein. Die Apostel haben es weitergeführt, sogar weitergegeben und weiter die Leute ermutigt. So wie ich Christi Nachfolger bin, sagt Paulus, so seid meine Nachfolger und das, was ihr von mir lernt, macht weiter. Apostelgeschichte geht weiter. Kapitel 29 wird weitergeschrieben von der Apostelgeschichte. Geht weiter. Ist Fortsetzung. Es hört nicht auf. Wir können genauso sagen, ja, als Jesus gestorben hat, hat das Evangelium aufgehört. Schluss mit dem Evangelium. Nein, da geht's erst weiter. Wir glauben an die Auferstehung. Petrus, diesen Jesus habt ihr gekreuzigt, aber Gott hat ihn auferweckt. Das ist apostolischer Mut. Und lassen wir das hinkommen, diese apostolische Zeit. Was ist das? Apostolischer Mut. Dass man die Wahrheit knallhart den Leuten ins Gesicht schleudern kann. Diesen Jesus hat Gott aufgeweckt. Und jetzt können die Leute sagen, was sie wollen. Die nackte Wahrheit. Und die Wahrheit macht die Menschen frei. Diesen Jesus habt ihr gekreuzigt. Oder mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Die Apostel verfolgten eine göttliche Strategie. Das war das Typische. Sie waren mutig, mit apostolischer Kühnheit erfüllt und sie verfolgten eine göttliche Strategie. Und die göttliche Strategie war, Apostelgeschichte 13, nicht jetzt machen wir Missionskonferenz, oder jetzt bilden wir ein Komitee, einen Arbeitskreis für Evangelisation und Mission oder Erweckung oder Glaubensheilung oder Geistesleitung. Nein, sie haben den Gottesdienst gefeiert. Apostelgeschichte 13, sie feierten den Gottesdienst, fasteten und feierten, haben gerade Abendmahl gehalten. Und dann sprach der Heilige Geist, Apostelgeschichte 13, Vers 2, sondert mir aus Barabbas und Saulus für den Dienst, wozu ich sie berufen habe. Die haben bereits gedient. Die waren bereits schon beschäftigt, die waren bereits aktiv, aber Gott nimmt aus dieser aktiven Arbeit raus und sagt, sondert mir aus und schickt sie als Missionare aus. In der Gemeinde waren Propheten damals, wenn wir lesen, Lehrer waren da, in dieser Gemeinde war Anbetung da. Apostolische Zeit entsteht, wenn Gottesdienste gefeiert werden. Und wenn wir apostolische Zeit erreichen möchten, wir müssen anfangen, Gottesdienste richtig zu feiern. ein Fest zur Ehre Gottes, ein Fest zur Freude Gottes. Nicht nur, wo wir uns ergötzen und erfreuen, sondern wo Gott sich erfreut. Wisst ihr, jetzt ist es so heiß, aber wie wäre es, wenn wir Weihrauch nehmen würden, Räucherkerzen und Räucherstäbchen nehmen würden, weißt du, so lieblicher Geruch des Herrn. Natürlich katholisch ist das. Kann man nicht. Geschwister, wir sollen Gottesdienst feiern. Weißt du, wenn wir eine Hochzeit feiern, was macht man? Da wird alles sauber aufgedeckt, Servietten werden da aufeinander gestapelt, da wird Goldgeschirr genommen und Goldbesteck genommen, da wird das Beste vom Besten genommen, da wird das Beste serviert, da werden Blumen aufgedeckt und dann werden, ja, da wird alles geschmückt, Girlanden hängen überall rum. Feiern. Oder willst du nur so Bettlermahlzeit für Gott? So Bettler treffen. Das kann auch natürlich sein. Ich bin in Stuttgart, lauf durch die Straße und dann sieht Plakat, herzlich willkommen zum Bettlerball. Denke ich, das klingt gut. Bist auch kein Millionär? Guck's mal. Und dann habe ich mich so rangetraut, die Adresse, die dort aufgeschrieben war, zum Bettlerball. Geh dorthin. Ich traue doch meinen Augen nicht. Mit schwarze Autos kommen vorgefahren, Zylinder und Frack. Ich dachte, Mensch, sehen die heutigen Bettler so aus? Bettlerball. Porsche, Mercedes und Jaguar und lauter große Schlitten kommen da vorgefahren. Bettlerball. Geschwister, und dann habe ich gedacht, dann kam ich zurück in die Gemeinde, habe ich gesagt, Gemeinde, ich war heute in der Tür nur vom Bettler, weil ich war gar nicht drin, brauche Sondereinladung, Sondergenehmigung, dass du sogar zu diesen Herren kommen kannst oder Herrschaften kommen kannst. Bettlerball. Und genau das Gleiche ist, Geschwister, wir müssen wieder solche Bettlerballs. Das Fest ist bereitet, geht und nötigt und bringt herein, wen ihr findet. Und das alles gedeckt. Der Herr hat im Angesicht unserer Feinde den Tisch gedeckt. Wann feiern wir das? Wann feiern wir die Herrlichkeit Gottes? Hast du schon darüber nachgedacht, wie feiert man? Sie feierten den Gottesdienst. Apostolische Zeit beginnt. Nicht, wo man laute Musik oder leise Musik macht, klassische Musik macht oder rockige Musik macht oder peppige Musik macht oder welche Musik auch immer macht. Nein, der Gottesdienst gefeiert. Da geht Seele, Geist und Leib. Ist in Ekstase. Weißt du, was Ekstase ist? Außer sich. Wann bist du zum letzten Mal außer dir gewesen? Außer sich. Das ist Ekstase. Müssen die Rolling Stones kommen, um außer sich zu sein? Muss irgendetwas Außergewöhnliches passieren? Du bist vielleicht manchmal erschrocken, da warst du auch außer dir. Ekstase, feiern ist außer sich sein. Die meisten Leute wissen gar nicht mal, wie man außer sich rauskommt. Wenn man Fieber hat. Also, ich will sagen, ich war schon ein paar Mal außer mir. Wenn ich ganz hohes Fieber, so ab 40 aufwärts, da liege ich im Bett und ich sehe mich selbst an der Decke fliegen. War außer mir. Und dann kommt meine Mutter, macht mir Wadenwickel oder so, außer mir so. Außer die Seele. Weißt du, wo du im Himmel, Paulus sagt, ich weiß nicht, wo ich war und was mit mir passiert ist. Ich war versetzt an himmlischen Örtern. Das ist außer sich sein. Apostolische Zeit ist, wo man außer sich ist. Nicht, wo man in sich ist. Die katholische Kirche, in aller Liebe, die katholische Kirche und die Kirchen überhaupt, Buße, 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 Buße. Du kannst gar nicht mehr genug büßen. So viele Sünden kannst du gar nicht haben, was du büßen musst. Aber wir müssen wieder lernen, und das ist Evangelium für mich, außer sich sein. Außer sich sein. Bist du außer dir schon mal? Probier's mal zu Hause außer dir sein. Kannst du in deine Wohnung, so außer dir, deine Seele. Huh, Herr, die Mächtigen stößt du vom Thron und das Niedrige erhöhst. Außer sich. Ich war versetzt. Und ich sah unaussprechliche Dinge. Das ist, wie Gott gefeiert wird. Am Thron Gottes. Im Palast Gottes, so außer sich sein. Und als sie das macht, und sprach der Heilige Geist. Und zwar nicht nur, wo nur ein oder zwei außer sich sind. Hier waren sie alle außer sich. Das ist Gemeinde. Außer sich. Das ist Gemeinde, Geschwister. Das ist apostolische Zeit. Außer sich sein. Was das auch immer heißt. Um Himmels Willen, wenn das passiert, fällt der Pfarrer in Ohnmacht. Wenn das passiert, kommt gleich die Presse. Aber das war Azusa Street vor 100 Jahren, als die Pfingstbewegung kam. Ein farbiger Bruder hat gepredigt und hat gesagt, Geschwister, wir brauchen das, was damals in der Apostelgeschichte war. Wir müssen wieder das Gleiche erleben, das Gleiche ist möglich. Da hat die Bibelwoche gemacht und es war genauso eine Hinterhofgemeinde wie diese, so ein Saal, so diese Azusa Street und Leute wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann kamen die Pressereporter, was ist da los? Die sprechen in anderen Zungen, außer sich sowas haben sie noch nie gehört. Morgen habe ich eine Botschaft und die muss ich an die Gemeinde loswerden. So außer sich sein, was es bedeutet. Weißt du, wir müssen lernen, neue Wege für Gott zu gehen. Und wir müssen aufhören, Deutsch zu beten, Englisch zu beten oder Lateinisch oder auch in Sprachen zu beten. Wir müssen neue Wege finden, außer sich zu sein. Außer sich zu sein, begeistert für Gott. So dass die Presseleute kommen und sagen, also um Himmels Willen, der Nazareth-Kirchstraße 51. Puh, was da, die machen... Die beten nicht mehr kniend, nicht mehr stehend, nicht mehr liegend. Die machen Handstand beim Beten. Stell mal sowas vor beim Beten, Handstand. Um Himmels Willen, komme ich überhaupt hoch? Wenn das hier passiert, wenn wir so von Gott ergriffen sind, dass wir nur noch in der Gegenwart Gottes Purzelbäume schlagen. Es kann alles passieren, wenn der Heilige Geist wirkt. Nicht nur liegen so flach, regungslos. Weißt du, wenn der Heilige Geist kommt, bist du außer dir. Dann ist deine Seele in höheren Regionen, in himmlischen Gefilden, am kristallenen Meer, am Thron Gottes. Und wenn du dann runterkommst, Mann, ich muss die Predigt von, ich kann's nicht lassen. Moses kam vom Berg Gottes runter. Sein Angesicht strahlte, weil er so lange in der Gegenwart Gottes war. Hat nicht nur Sonnenbrand gehabt. Der strahlte. Die Herrlichkeit Gottes war auf ihn, weil er bei Gott war. Und Geschwister, wir müssen wieder Gottesdienst feiern. Apostolische Zeit ist, die feierten den Gottesdienst. Und ich sage euch eines, dann, es kann passieren, dass die halbe Gemeinde aufs Missionsfeld geht. Es kann passieren, dass plötzlich sagt der Herr, hör, was ihr hier macht, geht nach Afrika, geht nach Australien. Oder geht nach Amerika. Oder geht dort und dorthin. Oder geht an den Hecken und Zäunen. Dass du, wenn die Herrlichkeit Gottes da ist und wir außer uns geworden sind. Und uns verlassen haben. Von uns weggekommen sind. Uns vergessen haben. Uns übersehen. Uns gar nicht mehr ernst nehmen. Uns selbst nicht mehr für voll nehmen. Und uns außer sich sind. Dann übernimmt der Heilige Geist erst die Führung, wenn wir außer uns sind. Halleluja. Mein lieber Mann, was dann passiert? Und da geht der große Schwung weg und dient irgendwo verteilt in überall in allen Hecken und Enden und ein neuer Schwung kommt. Was ist da los? Die Menschen werden hellhörig. Glaub doch nicht, wenn wir Gottesdienste feiern. Gewiss, der Teufel wird Überstunden machen. Aber die Herrlichkeit Gottes zieht an. Feuer zieht an. Geist zieht an. Kraft zieht an. Okay, lang genug von diesem Feiern. Aber ich wünsche mir das. Ich wünsche mir das, dass Gottesdienst gefeiert wird und wir Ekstase haben, Ekstase außer Sicht, dieses Wort, das man richtig versteht und nicht missdeutet und missversteht. Sie hörten die Stimme des Heiligen Geistes. Du kannst die Stimme des Heiligen Geistes nur hören, wenn du außer dir bist. Wenn du nicht mehr auf dem Thron sitzt. Wenn du nicht in deinem Regiment bist. Wenn du nicht mehr kontrollierst. Wenn du dich nicht mehr einschüchtern lässt. Dann kannst du erst die Stimme des Heiligen Geistes hören. So, außer sich. Jesus war auch außer sich. Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Dann gibt es Autorität, dann gibt es Vollmacht. Und sie gehorchten der Stimme des Heiligen Geistes. Und sie ließen sich vom Heiligen Geist leiten. Die Gemeinde, die apostolische Gemeinde wird vom Heiligen Geist geleitet. Nicht von Menschen, auch nicht von Petrus, auch nicht vom Papst. Vom Heiligen Geist wird die Gemeinde geleitet. Der Apostel war nur erfüllt vom Heiligen Geist. Weißt du, wenn du außer dir bist... Wenn du drin leer bist, dann ist Platz für den Heiligen Geist in dir. Wenn du außer dir bist, ist Platz für den Heiligen Geist. So einfach ist. Und warum wir so wenig Platz für den Heiligen Geist haben? Weil wir noch so voll von uns sind. Außer uns. Außer sich. Und dann kommt der Heilige Geist. Und dann kann der Heilige Geist unser Leben leiten. Außer sich sein. Die Apostel, die ließen sich vom Heiligen Geist leiten. Sie hatten keinen knechtischen Geist empfangen. Keinen rebellischen oder keinen blinden Geist. Nein, sie waren nicht blindgläubig und bläuäugig. Sie wussten, was Gott wollte. Und sie waren ganz da und doch gar nicht da. Ganz da und doch gar nicht da. Sie hatten Plötzlich bekommen sie den Ruf, komm nach Mazedonien. Es geht weiter. Sie hat einen visionären Geist. Der Heilige Geist ist ein visionärer Geist. Judäa, Samaria, Antiochien und dann bis ans Ende der Welt. Paulus ist so ein Prototyp für so einen Apostel. Paulus ist so ein Prototyp für einen Apostel. Ein auserwähltes Werkzeug. Apostel sind auserwählte Werkzeuge, besonders von Gott begnadigt. Und wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, sehen wir, wie so ein apostolischer Dienst aussieht. Schaut den Dienst von Apostel Paulus. Von heute auf morgen. Hört die Kassette von der Vollmacht an, die ich gestern gehalten habe. Diese Vollmacht. Weißt du, von heute auf morgen, wenn Gott dich berührt, bist du nicht mehr derselbe. Läufst total anders, wenn Gott dich berührt hat. Bist nicht mehr zu erkennen. Die Welt wird dich nicht mehr verstehen, wenn Gott dich berührt hat. Paulus von heute auf morgen, da war er noch Verfolger, da war er noch Verächter der Gemeinde, da war er noch Verderber der Gemeinde, da war noch Blockade und Hindernis und Zerstörer der Gemeinde und über Nacht ist der Mann verwandelt. Predigt Jesus, beweist, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist und. Sogar die Gemeinde in Damaskus hat Probleme mit ihm gehabt und gesagt, Paulus, geh lieber nach Tarsus, die brauchen dich dort. Die haben es nötig. Und die haben ihn fortgeschickt. Aber das ist so ein Typ. Paulus ist so ein Bild, wie ein Apostel ist. Der geht nach Gott. Die Apostelgeschichte selbst ist so ein Foto, so ein Entwurf, so eine Skizze. Damit wir einen Eindruck bekommen, so will der Herr seine Gemeinde bauen. Und nur so eine Gemeinde können die Pforten der Hölle nicht überwältigen. Gott ist derselbe. Gott hat diesen Plan. Deshalb haben wir nur einmal Apostelgeschichte. Wir haben nicht 2, 3, 4, 5 Apostelgeschichten. Nein, eine Apostelgeschichte. Und Gott sagt so. Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, Petrus. Aber mein Heiliger Geist hat es dir getan. Das Typische für die apostolische Zeit damals war, sie waren ein Herz und eine Seele. Sie hielten alle zusammen. Sie wussten, wo sie hingehörten. Sie rannten nicht mal da und nicht dort und dort und dort. Weißt du, die Tragödie, warum heutzutage die Christen nicht gesegnet werden? Die sind so vielseitig. Die sind mal da, halbes Jahr. Weißt du, einige, die hier schon ein Jahr sind, du, das ist Wunder, das ist Sensation, das ist Gnade Gottes. Normalerweise halten die Leute in Berlin nicht länger wie 3 Monate oder 3 Wochen irgendwo aus. Nach 4 Wochen sind sie schon woanders. Weißt du, und wir wundern uns, warum gebraucht mich Gott nicht. Du musst Wurzel schlagen. Du brauchst eine geistliche Heimat. Du brauchst ein geistliches Zuhause. Aber wenn du dich jeden Tag neu verpflanzen lässt, ich sag euch, probier mal mit deinen Tomaten. Geh zum Gärtner, kauf dir ein paar Tomatenpflanzen und da pflanzt mal da ein. Nach 3 Wochen pflanzt du, nein, wir pflanzen dort ein, in diese Ecke. Und nach 5 Wochen, dann sagst du, nein, das war nichts. Wir pflanzen genau lieber hier und so weiter. Du wirst nie in deinem Leben Tomaten ernten. Warum du in deinem Leben nie erntest und viele Christen in Berlin nicht ernten, ist, weil sie sich ständig verpflanzen. Die ziehen durch die Lande, sind gute Wandervögel. Die sind nirgendwo zu Hause. Und deshalb kannst du dich nicht entfalten. Du kannst dich nur entfalten in deine Familie. Sie waren ein Herz und eine Seele und sie wussten, wo sie hingehören. Sie wussten, was ihre Heimat ist. Und als sie aus dem Gefängnis rauskamen, Luther, es gefällt mir wieder Luther, obwohl ich den nicht mag, sie gingen zu den Ihrigen. Zu den Ihrigen. Ihrigen. Schön. Deutsches Wort. Ihrigen. Wo sind die Deinigen? Wo sind sie? Die Deinigen. Die Ihrigen. Wenn das Haus abbrennt, wer wird dir Möbel geben? Weißt du, ich bin manchmal böse. Wir haben Leuten geholfen, die sind abgebrannt, wir haben eingerichtet und wir haben anderen geholfen, dass sie umziehen und einziehen und so weiter und haben sogar Geld gesammelt hier und gegeben und dann gute Nacht, auf Wiedersehen. Und dann nachher vielleicht alles noch womöglich versoffen wieder. Und wieder rückfällig. Andere getauft, gesegnet und so weiter. Wo sind sie? Weißt du, dann kommen sie wieder nach 3 Wochen, nach 3 Monaten oder 3 Jahren. Ja, guten Tag, Herr Matthäus, können Sie sich noch an mich erinnern? Freilich kann ich an dich erinnern. Aber ich will mich vielleicht nicht mehr erinnern. Brauche ich? Wozu muss ich mich an dich erinnern? Du hast dich an mich auch nicht erinnert. Oder wir haben gestern ein Zeugnis gehört, 2 Jahre, ja, ich kenne den Herrn Matthäus. Weißt du, ich kann mir dafür nichts kaufen, wenn die Leute mich kennen. Aber mir geht es nicht, ob du mich kennst oder nicht kennst, dein Wachstum in deinem Leben. Sie wussten, wo sie zu Hause sind. Das nächste, was wir apostolisch, wir kriegen das nur hin, dieses Apostolische kriegen wir nur hin, wenn wir ein Zuhause haben, ein Herz und eine Seele. Und vergiss die Leute, diese ganzen Wandervögel, vergiss die. Die bringen keine Frucht. Sind nur Genießer, Mitläufer. Aber Apostel sind keine Mitläufer, sie sind Nachfolger. Apostel sind Nachfolger, keine Mitläufer. So, das nächste, was wir von den Aposteln wissen oder erfahren, sie liebten Jesus über alles. Furchtbar. Sie liebten Jesus. Sie hätten für Jesus sogar ihr Hemd ausgezogen und sogar ihr Kopf dran gegeben. Sie liebten Jesus über alles. Sie glaubten und vertrauten Jesus. Sie folgten Jesus radikal. Und das Dritte, was mir auffällt bei den Aposteln, sie predigten Jesus. Sie gaben Jesus das, was sie wussten, weiter. Sie waren von Gott berührt und sie haben das, was sie empfangen haben, das, was sie erlebt haben, das gaben sie weiter. Sie haben nichts für sich behalten. Sie haben empfangen und weitergegeben. Sie waren so Durchlauferhitzer. Sie haben das kurz verarbeitet und dann weitergegeben. Aufgewärmt, serviert und dann weitergegeben. Nichts für sich behalten. Sich sogar selbst vergessen. Und dass sie sogar gesagt haben in der Apostelgeschichte, ist gar nicht so gut, dass wir alles Mögliche machen, Suppenküche machen und das machen und das machen. Wir vergessen sogar Gebet und Wort und Andacht. Wir müssen wieder Zeit nehmen, um Gott zu suchen, Stille, um wieder selbst mit Gott in Klaren zu kommen. Die haben sich verausgabt sogar für Jesus. Und Gott war in ihrer Mitte. Das ist was das Typische dabei. Die Apostel hatten das Amt der Wiederherstellung der Ehre Gottes, der Gerechtigkeit Gottes, der Furcht Gottes. Und die Furcht Gottes kam über sie alle. Weißt du, warum? Weil sie keine Religion spielten. Sie waren echt. Sie waren wahrhaftig. Sie spielten auch keine Gemeinde. Sie waren echt. Das, was sie sagten, das meinten sie auch. Und niemand wagte, Gott zu betrügen, denn sie wussten, die betrügen Gott nicht und niemand wagte, Gott etwas zu unterschlagen. Niemand wagte, irgendwie was Negatives zu denken oder zu reden. Denn sie wussten, Gott sieht alles, Gott kennt alles, Gott versteht alles. Für sie war Gott ihr König, ihr Herr. Und sie folgten dem Herrn. Sie waren Bäume, für Psalm 1, gepflanzt am Wasserbach. Sie waren fest. Und sie brachten ihre Frucht. Und ihnen machte, deshalb die Stürme machten nichts aus, Verfolgung machte ihnen nichts aus, die Ablehnung, von wem auch immer war, machte nichts aus, die Meinung und die Kritik der Leute machte ihnen nichts aus, weil sie fest gepflanzt waren. Weißt du, wenn du deine Wurzeln fest im Herrn hast, fest in der Gemeinde hast, einen Bruder- und Freundeskreis um dich herum hast, dann macht die Kritik nichts aus. Dann gehst du zu den Deinigen, versteckst dich und lass dich schießen. Und dann geht alles vorüber. Dann geht der Sturm vorüber, guckst wieder raus, alles in Ordnung. Die stehen noch alle. Sind noch alle da. Die Stürme haben ihnen nichts ausgemacht. Der Hass, der Druck der Umwelt hat ihnen nichts ausgemacht. Sie waren fest. Und, jetzt war die Feuertaufe, sie waren abgebrüht vom Heiligen Geist. Bist du schon abgebrüht vom Heiligen Geist? So viele Menschen sind nicht abgebrüht. Sie sind verweichlicht. Sie sind sensibel, nennen sie das. Aber du musst abgebrüht werden vom Heiligen Geist. Wenn du die Feuertaufe hast, und ich sage euch eines, betet nicht um die Feuertaufe, dass ihr noch sensibler, noch weicher seid. Wenn du die Feuertaufe bekommst, wirst du abgebrüht. Dein Herz, alles wird so hart wie Stahl und Eisen. Gab es da nicht ein Lied, alles bricht, Eisen nicht, oder? Wie heißt das Lied? Aber also Marmor, Stein und Eisen bricht. Aber die Liebe zu Gott, weißt du, abgebrüht sein, dass das nichts mehr ausmacht. Und die waren vom Feuer getauft, dass das Ding nichts mehr ausgemacht. Die waren verhärtet, gehärtet in Gott. Nicht nur verweichlicht und sensibel, so Gefühlsduselei. Da ist kein Platz für Gefühlsduselei. Wenn der Heilige Geist auf dein Leben kommt, ist kein Platz für Gefühlsduselei. Bist abgebrüht. Apostel waren abgebrüht. Die können alles haben und nicht haben, sein und nicht sein, anerkannt und nicht anerkannt, geachtet und verachtet. Sie konnten alles. Mit ihrem Gott konnten sie sogar über die Mauern springen. Haben sie mal gemacht auch. Die Apostel waren also abgebrühte Menschen. Und ich mache abgebrüht als etwas Positives. Weißt du, man kann abgebrüht sein von der Sünde. Und viele Menschen sind abgebrüht von der Sünde. Denen macht Sünde nichts mehr aus. Aber die hatten Gottesfurcht. Und wenn du Gottesfurcht hast, dann macht dir alles andere nichts mehr aus. Du bist abgebrüht für die Welt. Die Welt richtet nichts mehr aus bei dir. Hat sie keine Griffflächen anzugreifen. Als nächstes, was mir bei den Aposteln hier auffällt, und das, wir wollen diese apostolische Zeit haben, sie hatten eine Vision. Die wussten ganz genau, da wollen wir hin. Das ist es. Sprüche 29, 18. Wo keine Vision ist, wird das Volk wild. Und das war das, die Gemeinde Jesu nicht. Wie ein Mann standen sie auf. Sie hatten eine Richtung, eine Ausrichtung, eine Botschaft, einen Herrn, einen Glauben, einen Geist, eine Taufe. Da haben sie nicht so mal da und dort mal getauft und alle 50 Kilometer was anderes geglaubt. Die waren fest auf ein Ziel ausgerichtet. Wo die Vision verwischt, verwässert wird, wird das Volk wild. Wo die Vision verdreht, verzerrt oder vom Programm gestrichen wird, wird das Volk wild. Wo man keine göttliche Offenbarung mehr hat, wo man Gottesdienst nicht mehr feiert, wo man nicht mehr außer sich ist, da verblasst alles. Verbleicht der Segen Gottes. Kannst doch so viel gehabt haben. Weißt du, es nützt nichts. Mir reicht's nicht aus, dass ich vor 3 Wochen mal gegessen habe. Ich brauche heute gute Speise. Und morgen reicht mir das nicht mehr aus, dass ich heute gut gefrühstückt habe. Ich brauche das morgen wieder, mein Frühstück und mein Dinner und mein Lunch und was sonst noch was. Weißt du, und genau das Gleiche gilt geistlich. Ich kann mich nicht ausruhen, dass ich vor 3 Jahren mal eine herrliche Stunde in der Gegenwart Gottes verbracht habe. Vergiss das, das ist alles Quatsch. Das war mal schön, aber ist vorbei. Ich brauche was Neues, und zwar jeden Tag was Frisches. Wo keine Vision ist, und zwar nicht nur eine einmalige Vision. So viele Leute haben nur eine einmalige Vision, einmal den Herrn geschaut. Wir müssen immer wieder permanent laufend den Herrn vor Augen haben. Die Bibel sagt, wir sollen das vor dem Angesicht Gottes wandeln. Weil du Gott immer so im Visier hast, Gott im Auge hast, Gott nicht mehr aus den Augen lässt, dann ist es Vision. Wo keine göttliche Vision, keine Offenbarung ist, da gibt es Verwirrung, Verführung, Verderben und sogar kannst du unter Umständen, wenn du nicht aufpasst, sogar dein Heil verwirken. Wo es keine Vision gibt, gibt es auch keinen Glauben an Gott, da wird das Volk wild, da wird es fanatisch, pharisäisch, unzähmbar, rücksichtslos. Wo es keine Erkenntnis Gottes gibt, also das ist die Vision, Offenbarung, gerät das Volk außer Rand und Band, wird ungehorsam, brutal, blutgierig, geldgierig und weiß ich sonst noch was. Wo es keine Vision, wo der Herr nicht die Mitte, das Zentrum ist, verblasst alles. Wo es keine Erwartung mehr gibt. Weißt du, die Apostel, weißt du, was wir die sich gegrüßt haben? Die haben nicht gesagt, preis dem Herrn, die Apostel oder gelobt sei Jesus Christus. Die haben gesagt, Maranatha. Weißt du, was das heißt? Unser Herr kommt. Die hatten eine Erwartung. Die ersten Christen haben sich ständig, permanent, überall, wo sie hinkamen, Maranatha, 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 Maranatha. Warum? Weil sie, die haben geglaubt, Pfingsten, Kreuzigung, Golgatha, Pfingsten, Himmelfahrt. Alles ging Schlag auf Schlag. Und unser Herr wird bestimmt heute Nacht noch kommen. Sie haben Jesus erwartet. Wenn du Jesus nicht mehr erwartest, dann lässt du alles schleifen. Sei ganz ehrlich. Wenn du nicht weißt, er kommt wie ein Dieb in der Nacht, lässt alles schleifen. Aber wenn du weißt, er könnte jeden Moment kommen. Mein lieber Mann, da bist du auf Hut. Da ist die Furcht Gottes kommt. Weißt du, wenn wir den Herrn nicht mehr erwarten, wenn wir keine Sehnsucht nach dem Herrn haben, dann leben wir wie Schlawiner und Schlampen und lassen alles gehen. Lieber Messi, wenn Jesus kommt, wer räumt deine Stube aus? Ja, der Antichrist. Viel Spaß, guter Antichrist. Da kommt noch manches raus. Den Herrn erwarten. Die ersten Christen haben den Herrn erwartet. Wo es keine Vision ist. Kein Maranatha, keine Hoffnung, kein Glaube, keine Erwartung. Gott sagt zu Abraham in 1. Mose 13, 15, es ist eine interessante Stelle, deshalb über Vision noch ganz kurz ein paar Gedanken. Gott sagt in 1. Mose 13, 15 zu Abraham, ich will dir alles geben, was du siehst. Ich will dir alles geben, was du siehst. Was du nicht siehst, wirst du auch nicht kriegen. Ich will dir alles geben, was du siehst. Wozu du eine Vision hast, wirst du kriegen. Wozu du keine Vision hast, vergiss es. Wirst nicht kriegen. Du brauchst geöffnete Augen. Du sollst alles kriegen und bekommen, was du siehst. Wozu du eine Einsicht, eine Offenbarung hast. Viele wollen nur Kirche, Religion und Gemeinde spielen. Aber sie sehen nicht eine Notwendigkeit. Mit mir muss was passieren. Sich bei mir was verändern und so weiter. Du bekommst nur das, was du siehst. Ungläubige haben keine Offenbarung, kein Licht, keine innere Stimme. Sie sind blind, keine Geistesleitung, erwarten nichts mehr. Wenn ich tot bin, ist alles vorbei. Wenn ich tot bin, ist alles vorbei. Deshalb erwarten sie auch nicht mehr. Viele haben so einen Knick da, auch christliche Menschen, so einen Knick in ihrer Optik. Sie sehen es nicht. Ja, ja, steht in der Bibel, aber nicht für sie, das gilt für die anderen. Oder für die Apostel damals, und mit den Aposteln hat das alles aufgehört. Apostolische Zeit ist, dass ich heute noch das erwarte, das empfange, was Jesus mir damals verheißen hat. Auch wenn das Leben manchmal nicht fair zu mir ist. Die Herrlichkeit Gottes steht mir zu. Alles, was du siehst. So viele Geschwister sehen nur Probleme. Du kriegst auch deine Probleme. Frei Haus, umsonst. Alles, was du siehst, wirst du kriegen. Hör zu, das ist apostolische Zeit. Alles, was du siehst, Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesu, steh auf und wandle. Alles, was du siehst. Viele Leute sehen nur Hindernisse, nur Schwierigkeiten, nur Riesen. Kein Wunder, dass sie nicht vorwärts kommen. Oder sie sehen auf Menschen. Alles, was du siehst, das kriegst du oder auch nicht. Und diesen Aposteln, denen ging es um Jesus. Die apostolische Zeit war so unvergleichbar, total anders als alle Zeiten gewesen sind, als was Israel erlebt hat. Ist total anders. Wer Gott richtig folgt, der geht neue Wege, der denkt neue Gedanken, der tut neue Taten. Die Apostel gingen ganz neu voran. Sie sind keine Wiederholungstäter. Mein Großvater hat es schon so gemacht und Urgroßvater. Nein, sie sind auch keine Wiederkäuer, dass sie etwas vorholen. Nein, Gott gibt immer wieder spontanes, frisches, echtes, wahres. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Apostolische Zeit. Was erwartest du? Was erwartest du? Glaub doch nicht, dass die Zeit der Apostel schöner war als unsere Zeit. Die haben genauso mit der Hitze zu kämpfen gehabt wie du und ich. Sie hatten genauso Sorgen und Kummer wie du und ich. Sie waren genauso bedrängt, genauso angefochten, genauso ihre Zipperleins gehabt. Es gab damals Angina pectoris und es gab damals Hexenschuss und es gab damals Rheuma und es gab damals auch all die Krankheiten, die es heute gibt. Das ist keine neue Erfindung von der Neuzeit. Die hatten alle damit Verschleißerscheinungen, Zähne ausgefallen, grauen Star. All das haben sie gehabt, Fahl im Fleisch, was es auch immer gewesen sein mag. Das gab alles damals und trotzdem dienten sie dem Herrn. Was erwartest du? So viele Christen erwarten Hungersnöte, Dürren und Katastrophen, erwarten Kriege und Geschrei von Kriege. Soll ich euch sagen, das ist alles nur für die Ungläubigen. Maranatha, weißt du, was ich erwarte? Ich erwarte die Herrlichkeit des Herrn. Für die Ungehorsamen, Ungläubigen, Gottlosen und so weiter. Das ist deren ihre Erwartung. Hungersnöte, Kriege und Kriegsgeschrei, Katastrophen und so weiter. Berge und Hügel fallt über uns und bedeckt uns, denn wir fürchten uns vor dem, der auf dem Thron sitzt. Und ich freue mich eigentlich auf den, der da kommt. Im Namen des Herrn. Hosianna sage ich noch dazu. Ich erwarte nicht den Weltuntergang. Und die Apostel haben nicht Weltuntergang erwartet. Wenn sie Weltuntergang erwartet hätten, hätten sie einen Bunker gebaut. Aber sie haben die Gemeinde gebaut und keine Bunker. Sie haben das Kommen des Herrn erwartet. Wer Gott fürchtet, der fürchtet sich nicht. Die Furcht Gottes war da. Wer Gott fürchtet, der fürchtet sich nicht. Gottes Furcht vertreibt jede andere Form von Furcht. Jesaja 60. Schlag auf, wenn du willst. Weißt du, der Gläubige fürchtet sich nicht vor der Finsternis. Fürchte sich nicht vor der Dunkelheit. Und das sind Apostel. Geschwister, wir müssen die Kühnheit und den Mut und die Besessenheit der Apostel haben. Was die hatten, brauchen wir. Wer sie steuerte, wer sie trieb, wer sie lenkte, wer sie bestimmte, das brauchen auch wir heute. Die Herrschaft Gottes über ihr Leben. Jesaja 60 von Vers 1. Auf! So spricht der Prophet. Auf! Spring auf! Auf! Werde Licht! Nicht Herr, erstrahle, erscheine oder erleuchte mich. Nein, hier heißt es, werde Licht. Du musst Licht werden. Mal deinen Schopf nehmen und anzünden. Werde Licht, auf, werde Licht. Denn es kommt dein Licht und die Herrlichkeit des Herrn geht leuchtend über dir auf. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Doch über dir geht leuchtend der Herr auf. Seine Herrlichkeit erscheint über dir. Hier ist die Rede über Jesus, der gekommen ist, der ist erschienen. Diese Erscheinung ist Geschichte bereits, ist überholt. Auf, werde Licht. Völker werden in deinem Licht, und jetzt kommt dieses Apostolische. Völker werden in deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. Blick auf und schau umher. Siehe, alle versammeln sich und kommen zu dir. Und du wirst es sehen und du wirst es strahlen. Dein Herz bebt vor Freude und öffnet sich weit. Alles, was du siehst, auf, werde Licht. Das macht den Unterschied. Der Apostel ging unbeirrt ihren Weg. Die sind aufgesprungen. Petrus und die 11 traten auf. Die ergriffen Initiative. Die warteten nicht, bis da was passiert. So viele Menschen warten, bis da was passiert. Bis da jemand stirbt, bis jemand krank wird, bis jemand angefochten wird und so weiter. Petrus und die 11 standen auf. Die Apostel gingen unbeirrt ihren Glaubensweg weiter. Sie sahen auf das Ziel, sie lebten für das Ziel. Sie arbeiten auf das Ziel zu. Und sie wussten, alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Sie folgten einer Erscheinung, einer Offenbarung. Ich höre den Paulus immer noch. Paulus dreimal wiederholte das Gleiche. Er sagt, ich war nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung. Wir brauchen die göttliche Berührung, diesen Finger Gottes. Aber wir brauchen auch die göttliche Erscheinung. Die Jünger auf dem Berg der Verklärung, sie hatten eine Erscheinung. Sie sahen Jesus. Sie hatten eine göttliche Erscheinung. Hast du diese göttliche Offenbarung in deinem Leben? Damit beginnt das apostolische Leben, das apostolische Wirken. Jeremia 29, Vers 11. Und das ist Gottes Plan für dein Leben. Denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe. Willst du wissen, was Gott für Plan für dich hat? Die Blaupause ist im Himmel. Nicht die, die du lebst, sondern die Blaupause ist im Himmel. Denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe. Ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe. Willst du diese Pläne wissen? Pläne des Heils und nicht des Unheils. Diese Pläne hat Gott mit dir. Nicht das, jetzt muss ich schon mein Testament machen, jetzt werde ich bald sterben. Oder ich muss ein bisschen kürzer treten, jetzt werde ich älter. Oder das kann ich nicht mehr alles, wir können uns nicht mehr leisten. Vergiss, das ist genau das, was der Teufel sagt. Du kannst nicht mehr. Und nicht Pläne des Unheils, Pläne des Heils, Pläne des Fortschritts, Pläne des Sieges, Pläne des Erfolgs, Pläne der Gesundheit, Pläne des Fortschritts, Pläne des Wachstums, Pläne des Heils. Denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Du wirst alt in dem Augenblick, wo du anfängst, Biografie zu schreiben. Weißt du, du solltest Science-Fiction-Romane schreiben und nicht Biografien. Hör auf, Biografien zu schreiben. Das war mein Leben. Ist alles vorbei. Verstehst du, wenn du dein Leben schreibst, wenn du krank bist, solltest du schreiben, wenn ich gesund bin und ich werde gesund und fang an, von deiner Gesundheit auszumalen, was du tun wirst, wenn du gesund wirst. Und ich sag dir, mit jedem Blatt, wo du über deine Gesundheit schreibst, wirst du gesünder, gesünder und gesünder. Was werde ich machen? Ich werde vielleicht nochmals heiraten, wenn du Witwer bist oder Witwe bist. Ich werde eine Firma aufbauen, ich werde das und so weiter. Oder arbeitslos. Weißt du, das war mal mein Beruf, das habe ich auch mal früher gemacht und so weiter. Fang an, neues Programm für dein Leben zu erstellen. Fang an, neues Programm für dein Leben zu entwerfen und irgendetwas machen, irgendetwas auslösen, was es auch immer ist. Ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Alles, was du siehst, das waren die Apostel. Bis ans Ende der Welt, das war ihre Sendung. Nicht, weißt du, jetzt hätten sie sagen können, nur Jerusalem, ach du gesegnete Stadt, du hochgelobte Stadt, du hochgebaute Stadt und so weiter. Nein! Judäa. Und als sie Judäa erreichten, haben gesagt, das reicht uns nicht. Samaria. Und als sie Samaria erreicht haben, haben sie gesagt, nee, Antiochien. Und als sie Antiochien erreicht haben, Damaskus. Und als sie Damaskus erreicht haben, Rom. Und dann kommt unser Bruder Paulus, Spanien. Und dann kommt noch jemand, Germanien. Und dann kommt jemand, Slowenien. oder Russland. Und dann kommt jemand, Amerika, die Indianer, die brauchen Jesus. Wir begrenzen Gott. Begrenze deinen Gott nicht. Sperre ihn nicht in Jerusalem ein. Da gibt's genug Fromme. Und nicht in Judäa gibt's genug Fromme. Und nicht in Samaria gibt's genug Scheinheilige. Und Mischmasch. Und nicht in Damaskus. Das reicht, wenn Ananias dort ist. Der wird schon das erledigen. Lasst uns weiterdenken bis nach Rom. Und dann, wenn du in Rom angekommen bist, dann mach Pläne, wie geht's jetzt weiter. Nach Moskau, New York, Peking. Es gibt noch so viele Chinesen. Und warum gibt es so viele Chinesen? Ich denke manchmal, Gott hat sie besonders lieb gehabt, sonst hätte es nicht so viele gemacht. Über 1 Milliarde Chinesen. Indien. Und all diese Länder. Afrika. Alles, was du siehst. Denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe. Pläne des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Es werden Zeichen und Wunder geschehen. Und das gehört zur apostolischen Zeit. Es gehört zu uns heute, Zeichen und Wunder. Wo Gott regiert, da geschehen Zeichen und Wunder. Wenn der Teufel, und wenn ich in der Offenbarung lese, und wenn der Teufel, der Antichrist, Zeichen und Wunder wirken kann, wenn der das kann, steht in der Bibel, und er wird Zeichen, mächtige Zeichen, sogar Feuer vom Himmel wird er fallen lassen, das wird der Antichrist tun. Wenn der Lümmel das kann, kannst du 2- und 3-mal. Glaub mir das. Denn wir haben die Kraft Gottes, der wirkt nur in satanischer Kraft. Der in uns ist auch größer als der im Antichristen. Wir sollten größeren Glauben haben, als die Antichristen glauben können. Der in uns ist, ist stärker. Ananias, habt ihr wirklich so teuer verkauft? Seh dir raus, wenn du lügst. Wo Gott regiert, ich sage euch eines, da wird dem Antichristen das Handwerk gelegt. Und in unserer Zeit regiert der Antichrist so viel. Warum? Weil die Christen schlafen. Und babbeln da ein bisschen in Zungen, dass sie denken, das ist alles. Da wird die Welt aus den Angeln gehoben. Vergiss das alles. Wir müssen dem Antichristen das Handwerk legen. Wo Gott regiert. Und wir sollten Gott wieder die Herrschaft geben. Herr, sprich ein Wort. Wo Gott regiert, da herrscht Mitgefühl mit Menschen. Wo Gott regiert, da geschehen Zeichen und Wunder. Wo Gott regiert, da wird das Böse in Schranken gewiesen. Wo Gott regiert, kann sich der Heilige Geist entfalten und wird freigesetzt. Wo Gott regiert, da wird Leiden beseitigt, Kranke geheilt. Oder es muss nicht einmal, weißt du, wir denken immer Krankenheilung, Krankenheilung, das ist die Sensation. Weißt du, was Gott will? Geteiltes Leid. Leid teilen. Jemand mitteilen und einfach sagen, komm, das ist so schwer, was du da schleppst. Komm, ich helfe dir mit. Da ist schon Heilung dabei. Sie beteiligen am Schicksal anderer. Mal fragen, wie geht es dir? Oder was machst du und so weiter. Das ist schon Heilung und Salbung. Wir haben so wenig Menschen, die teilnehmen am Schicksal anderer Menschen. Und wir wollen immer Wunder. Wir brauchen auch Zeichen, nicht nur Wunder. Es geschehen Zeichen und Wunder. Wunder ist auch ein Teil. Gehört auch dazu. Aber Zeichen. Und was, die Zeichen. Gott will uns Zeichen schenken. Zeichen in deinem persönlichen Leben, dass etwas geschieht, etwas passiert. Und ein Zeichen ist, ich bin hinter dir. Weißt du, Bruder, geh, ich unterstütze dich, ich stehe hinter dir, ich helfe dir, ich begleite dich. Und ich möchte Engel für dich sein. Weißt du, Engel sind Boten Gottes, die Gott geschickt hat und wo jemand zur Seite steht, jemand begleiten. Das sind Engel. Seit wann, hast du schon mal Engel gespielt? Solltest mal Engel mal spielen für deinen Bruder, deine Schwester und Engeldienste leisten. Bevor du Aposteldienste leistest, musst du Engeldienste geleistet haben. Und solange du nicht Engel warst, kannst du auch kein Apostel sein. Engel sind nichts anderes wie personifizierte Boten Gottes und Engel sind auch nichts anderes. An den Engel der Gemeinde zuschreibe in der Offenbarung. Sind auch Menschen. Okay.
so wichtig, dass wir das Übernatürliche umsetzen. Wo Gott regiert, da wird Hunger gestillt, wird Durst gelöscht, werden Stürme gestillt, Ruhe gebracht, Frieden gebracht und so weiter. Das Übernatürliche, bin ich überzeugt, wird in der Endzeit durchbrechen. Apostolisches Zeitalter wird kommen, ich bin überzeugt. Und zwar zuerst mal ganz natürlich zuerst mal passieren. Gar nicht so sensationell, wie wir das manchmal so vorstellen. Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Viele Menschen merken das nicht, was Gott alles vorhat. Sie haben es noch nicht gelernt, aber deshalb, ich möchte euch Mut machen, morgen zu kommen, denn morgen möchte ich noch die Fortsetzung machen von dem, was Gott hier angefangen hat. Weißt du, wir müssen uns entscheiden, Zauberei oder Kraft Gottes. Simon der Zauberer und Petrus, das waren so Extreme. In der Endzeit wird Antichrist und Christus oder Heiliger Geist, beide nebeneinander laufen so und so weiter. Heiliger Geist oder Zauberei. Beides wird so eng, liegt so eng beieinander. Das Geisteswirken und Zauberei liegt so eng beieinander. Und weißt du, was man braucht in der Endzeit? Gabe der Geisterunterscheidung. Sonst blam. Sonst wird alles verdreht, sonst läufst du dem Falschen nach. In der Endzeit wird ganz wichtig sein, die Gabe der Geisterunterscheidung. Und das hatten die Apostel. Ich denke nur Paulus in Ephesus, wo er diesen Geister austrieb bei diesem Mädchen mit dem Wahrsagergeist. Weißt du, Weissagung und Wahrsagerei wird so eng beieinander liegen. Gesichter, Visionen und Träume und Verführung aller Art wird so eng liegen. Und was wir in der Endzeit brauchen, auch Krankenheilung. Du wirst doch nicht glauben, dass der Teufel keine Kranken heilen kann. Der kann mehr Kranke heilen als manche Christen. Der kann Kranke heilen. Und deshalb, wir sollten da nicht so denken, wenn da irgendwo ein Heiler kommt, Geistheiler kommt und was weiß ich. Nicht alle, die da im Namen Jesu was machen. Weißt du, es gibt so viel weiße Magie. Die schwarze Magie, da auf diesem Plump fällt kein Dummkopf rein. Aber diese weiße Magie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes oder sogar noch mit der Bibel in der Hand oder mit dem heiligen Salböl oder sonst noch irgendwelchen Dingen. Das, was Christen verwendet, der Teufel ist der Dieb, der bestiehlt die Gläubigen. Und was er sieht bei den wahren, echten Gläubigen, was er in der Apostelgeschichte liest, was die Christen nicht machen, das macht er. Und zwar verkauft. Die ganze Esoterik-Szene blüht nur von diesem Rosenduft. Die ganze esoterische Szene. Und was wir brauchen, ist die Gabe der Geisterunterscheidung. Welcher Geist nicht Jesus Christus bekennt, dass er im Fleisch gekommen ist, das ist ein Humbug. Dass Jesus Mensch geworden ist. Jesus akzeptiert und so weiter. Und selbst da hast du noch große Probleme. Und selbst da, das ganze religiöse Lager, weißt du, die ganze Religion, die ist Zauberei. Die ganze Religion ist schon Zauberei. Was nicht von Gott ist, was nicht von Gott gesandt ist, was nicht mit dem Wort Gottes im hundertprozentigen Einklang ist, hundertprozentig habe ich gesagt, was nicht mit dem Wort Gottes gedeckt werden kann, und das kannst du nicht mit deiner Logik. Das musst du mit dem Geist entscheiden. Nicht mit dem Kopf, mit dem Geist. Du glaubst nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen. So mit dem Geist. Wer nicht Gott gehört, kommt unter einem Zauber. Wer hat euch verzaubert? Galater. Da sind die Apostel noch nicht einmal abgereist, noch nicht einmal gestorben. Wer hat euch verzaubert? Da kamen welche da, so fromme Brüder, Schwestern. Das müsste auch noch, so zusätzlich. Wer nicht Gott gehört, vollkommen, wer nicht Gott ausgeliefert ist, der wird umnachtet. Der Simon, der Zauberer, verzauberte ganz Samaria. Also die sind noch gar nicht so weit weg von Jerusalem weggekommen, in Samaria, dieses Mischvolk, Mischreligion. Ja, wir können nicht so schlimm, das kann nicht so schlimm sein. Die Samariter, die Juden, haben die Samariter nur gemieden, weil sie von dem was hatten, was von den Heiden, was von den Ägyptern, was von den Babyloniern, was von Griechen. Die haben so Mischmasch gehabt, Mischmaschreligion. Weißt du, und das ist ganz gefährlich, so Mischmaschreligion, von den Griechen was, von den Indern was, von den Chinesen was, von den Afrikanern was, von den Deutschen noch was, von den Amerikanern was, von den Pfingstern was, von den Katholiken was, von den Protestanten was, von dem bisschen, und dann so Mischmasch. Und er verzauberte, Simon der Zauberer verzauberte, und die Leute hielten, das ist die Kraft Gottes. Kannst du es vorstellen? Bis Petrus kam und bis was anderes da gezeigt wurde, bis ein wirklicher Apostel kam und so weiter und bis der Schlingel da entlarvt wurde. Und so verzauberte. Er hielt sich zu Philippus. Er kam in der Gemeinde. Er ließ sich sogar taufen. Wenn jemand getauft ist, sagt noch gar nichts von der Wahrheit. Wenn jemand sich zur Gemeinde hält und seinen Zehnten zahlt, sagt noch gar nichts von der Wahrheit. Wenn jemand Halleluja schreit, sagt noch gar nichts von der Wahrheit. Das war Simon, der hielt sich und alle hielten, ach, Bruder Simon. Ach, das ist die Kraft Gottes. Weißt du, wenn jemand krank ist, bitte geht zu dem Bruder, der betet für euch. Und sie haben nicht gemerkt, dass sie alle unterm Zauber gekommen sind. Und verzaubert das ganze samaritische Volk. Bis Petrus kam. Bis der Heilige Geist gefallen ist. Und dann, Bruder, ich gebe dir Geld. Bezahl dir was. Kannst du mir auch die Gabe geben, dass ich auch den Heiligen Geist spenden kann? Und du kennst diese Geschichte, dann kannst du noch nachlesen. So, wer nicht zu Gott gehört, wird verhärtet, verdreht und geht verloren. Und dann passiert das, was mit Simon den Zauberer passierte. Du Schalk. Der Heilige Geist wird sich niemals dem Wort Gottes widersprechen. Also Gabe der Geisterunterscheidung wird das Wort Gottes immer bestätigen, immer erklären, immer Jesus verherrlichen. Und mein Gebetsanliegen ist, Herr, lass uns zu der Grundlage der Apostel wieder zurückkommen. Wollen wir das? Ja. Zur Grundlage der Apostel? Jetzt warte mal, klatsch nicht so früh. Ich will dir die Wahrheit noch sagen. Wenn wir wieder zu der Grundlage der Apostel zurückkommen, dann geschehen die apostolischen Zeichen, die apostolischen Wunder, dann wird das apostolische Leben gelebt, Heiligung, Gerechtigkeit, Gottgefälligkeit. Da wird der apostolische Geist sich manifestieren, der Heilige Geist. Da wird der apostolische Eifer da sein. Wir können es nicht lassen, was wir besessen. Da gibt es diese apostolische Leidenschaft und Passion, von Jesus erfüllt. Der apostolische Glaube, Gott kann alles, bei Gott ist alles möglich. Jesus lebt, Halleluja. Dann gibt es diese apostolische Hoffnung, Jesus kommt wieder, Maranatha. Aber jetzt, es gibt auch die apostolischen Kämpfe und die apostolischen Leiden und die apostolischen Anfechtungen. 2. Korinther ist ein Bild für sich selbst. Apostolische Leiden, die gibt's auch. Das apostolische Feuer. Also, du willst nur die Rosinen, vergiss es. Nimm auch die andere Seite. 2. Korinther, was alles so einem Apostel widerfährt, wo ein Apostel überall hingerät, dieses apostolische Leiden. Wenn du, weißt du, es war in einer Versammlung irgendwo. Dann sagte Geschwister, früher musste man zu Fuß gehen. Das war so beschwerlich, wenn man so zu Fuß ging. Dann hat man Pferdekutsche gehabt. Das war viel einfacher. Wollt ihr mit der Pferdekutsche fahren? Ja. Und dann sagt der Prediger, aber dann, weißt du, kam eine neue Zeit und natürlich bei den Farbigen. Es war so ein afrikanischer Gottesdienst, und wo man Halleluja preist dem Herrn sagt. Und dann, Geschwister, wollt ihr mit Rennautos fahren? Und da kommt man ganz schnell vorwärts. Wer will das? Halleluja, ich bin dabei. Dann sagt die Geschwister, gibt's noch eine Stufe höher? Und so weiter. Es gibt das Fliegen. Weißt du, da überfliegt man Kontinente und kürzer Zeit und so weiter. Wollen wir fliegen? Ja, Herr. Oder ja, Pastor. Okay, wir wollen fliegen. Aber dann sagte, wisst ihr, Fliegen kostet mehr als zu Fuß gehen. Fliegen kostet mehr, als mit der Pferdekutsche zu fahren. Fliegen kostet mehr, als mit dem Rennwagen durch die Gegend zu rasen. Fliegen kostet mehr. Fliegen, das hat's, früher war's, heute kannst du für 29 Euro nach London fliegen. Aber früher war es noch anders. Da hat 290 Euro und noch mehr gekostet. Willst du fliegen? Ja, aber es hat seinen Preis. Willst du apostolische Zeichen und Wunder haben? Es hat seinen Preis. Kannst haben. Wir werden's haben. Wir glauben, dass wir es haben wollen. Und wir wollen alles dran setzen, dass wir es kriegen. Aber es hat seinen Preis. Pfingsten hat seinen Preis. Die Herrlichkeit Gottes hat seinen Preis. Zeichen und Wunder haben seinen Preis. Gesundheit und Vollmacht und Wohlbefinden, das steht uns alles zu, hat aber seinen Preis. Es kostet was, gibt nichts umsonst. Nur den Tod gibt's umsonst. Und sonst nichts. Was gibt's noch umsonst? Bitte? Es kostet das Leben. Ja, sogar der Tod kostet das Leben. Hast recht. Ich dachte, es gäbe es umsonst. Kostet das Leben. Lass uns aufstehen. Und lass uns Gedanken vor dem Herrn uns machen. Und lass uns fragen, Herr, wo kannst du mich reinigen, damit ich verklärt werde? Und dass ich Jesus sehe auf dem Berg der Verklärung. Ich möchte dich mitnehmen, denn morgen früh habe ich die Predigt von dem Schatten des Petrus. Ich möchte dich hinaufnehmen zum Berge Gottes und lass uns hinaufsteigen. Und lass uns Jesus sehen. Lass uns Mose sehen. Lass uns Elia sehen im Licht Gottes, in der Herrlichkeit Gottes. Und lass uns die Apostel sehen, denn die sind mit angestrahlt worden. Und die Apostel Petrus und die Jünger, die dort in der Gegenwart Gottes waren, die sind alle angestrahlt worden von der Herrlichkeit Gottes. Und dieses Licht der Apostel, was sie damals erlebten, dieses Licht soll hier in der Nazareth-Kirchstraße 51 hineinleuchten, auch wenn die Birne da durchgebrannt ist. Und du merkst schon, eine Birne bringt schon so viel Dunkelheit. So nur durchgebrannt. Und stell mir vor, wenn ein Christ nicht seinen Platz ausleuchtet, da ist die ganze Ecke dunkel. Das ist die ganze Ecke. Wenn du deinen Platz nicht ausleuchtest, dann ist es in deiner Ecke Dunkelheit. Aber wir möchten gerade in deiner Ecke, dass in deiner Ecke, Geschwister, lass uns in unsere Ecke, wo wir sind, das apostolische Licht auf dem Leuchter stellen. Das apostolische Licht anzünden. Gott zünd an ein Feuer und lass es brennen in mir heute. Vater, ich danke dir. Halleluja, Shikatara Maramashinta. Lass dieses Feuer Gottes in unseren Herzen brennen. Herr, und wenn irgendwo ein Licht ausgegangen ist, wechsle die Lampen aus, Herr. Wechsle die Strahle aus, Herr. Und Herr, fang an, dass wir anfangen zu strahlen, zu leuchten, wieder ganz neu für dich. In neuer Dynamik, in neuem Elan, Herr, in neuer Kraft. Und Herr Jesus, das, was du an Petrus, und das waren Menschen so wie du und ich, aber was du an Petrus tun konntest, Herr Jesus, das kannst du an mir und an uns allen heute Abend tun. Vater, ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir für dieses herrliche Licht des Evangeliums, das du damals angezündet hast und nach 2000 Jahren immer noch lodert und immer noch brennt. Preis Gott. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Und in dir brennt ein Feuer. Und du solltest auch so beten, wie die Apostel gebetet haben. Weißt du, wie die Apostel gebetet haben? Sie erhoben ihre Stimme. Und wir sollten so beten, dass die Wände wackeln. Wir sollten so beten, dass ein Erdbeben kommt. Und wir sollten so beten, dass die Herrlichkeit Gottes herniederkommt. Die haben gebetet wie ein Mann. Die waren nicht nur ein Herz und eine Seele, sondern sie haben wie ein Mann vor Gott gestanden. Halleluja, da ist die Herrlichkeit Gottes da, wenn wir wie ein Mann dastehen. Wie ein Mann. Shikara Parashanti. Oh Herr, wie ein Mann. Halleluja, Halleluja. Petrus und die Elf traten auf wie ein Mann. Hukarabashita, das ist ein Bruder, kann sie CD da laufen lassen. Und das einfach im Hintergrund. Wir wollen unsere Stimme zum Herrn erheben. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Oh Herr, lass dein Licht leuchten hier in Berlin. Oh, strahle Gott deine Liebe aus durch mein Herz. Lass Jesu Schönheit, Jesu Größe, Jesu Herrlichkeit und Jesu Macht hier am Leopoldplatz. Herr, und ich möchte diesen Augenblick erleben, wo Menschen auf den Leopoldplatz hinausgetragen werden. Wie es in der Bibel, Herr, wie ich morgen predigen werde. Herr, dass Menschen auf der Straße liegen und der Schatten Gottes vorbeigeht und Menschen geheilt und gesegnet werden. Aber Herr, das muss zuerst mal heute bei uns passieren. Wir müssen erstrahlen vom Glanz und Herrlichkeit Gottes. Oh Glory, oh Glory, oh Glory, oh Glory, oh Glory. Halleluja, Maranatha. Oh Herr, gib uns wieder neue, frische Hoffnung. Herr, du kommst bald und du stehst vor der Tür. Und Geschwister, und ich glaube, Jesus steht vor der Tür. Was im Nahen Osten passiert, diese ganzen Kämpfe. Und ich denke, wir sind in der Zeit, wo der Herr die Türklinke in der Hand hat. Er kommt bald und lass uns fertig sein. Lass uns fertig sein für seine Wiederkunft. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lass uns fertig machen. Und lass uns brennend sein im Geist. Halleluja, auf! Lass dein Licht leuchten. Auf, erstrahle. Auf. Oh Herr, dieses, weck uns auf heute Morgen, heute Abend. Halleluja. Vater, ich danke dir. Wiederhole dieses Alte, was du damals in der Urgemeinde geschenkt hast. Das kannst du heute noch schenken. Und es hat nicht mit den Aposteln aufgehört. Und ich glaube nicht diesen Lügen und diesen Schwindeln. Diese Apostelgeschichte geht weiter. Halleluja. Trotz des dunklen Mittelalters, trotz der Inquisition, trotz den Kreuzzügen, trotz all diesen ganzen religiösen Kämpfen und Kriegen hin und her, die Apostelgeschichte geht weiter. Und ich möchte sehen, wie sie bei uns wahr wird. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Hurishikataramin, Turishalasenti. Herr, lass die Apostelgeschichte lebendig werden. Lass Kapitel 29 jetzt geschrieben werden. Halleluja. Lass Apostelgeschichte 29 echt und wahr werden. Halleluja, Halleluja. Riesaramalarashinkarasanti. Oh, schreib ein neues Kapitel heute. Halleluja. Im Englischen klingt es so gut. History Maker. Herr, lass uns Geschichtemachers werden. Lass uns Geschichteschreiber werden. Lass uns solche werden, oh, die Apostelgeschichte weiterschreiben. Weiterschreiben. Halleluja. Und ein Gedanke kommt zu mir. Der Elia. Ein ganz gewaltiger Prophet. Und dann kommt Elisa. Und er bitte von mir etwas, sagt der Prophet. Was soll ich tun? Und dann sagt der Elisa, gib mir die doppelte Portion deiner Kraft, deiner Herrlichkeit. Die doppelte Portion. Und dann sagt der Elia, oh Mann, du hast Schweres von mir erbeten. Aber du sollst haben, weil du das erbeten hast. Und das, was du siehst, sollst du haben. Aber du kriegst es erst, wenn du gesehen hast, wie ich in den Himmel fahre. Und dann ging's durch den Jordan, dann ging's nach Jericho, dann ging's dort nach Gilgal, dann ging's zick, zack, zack, dann ging's überall und der arme Elisa musste hinter dem Elia hinterherlaufen. Und erst dann, als er in den Himmel fuhr mit diesem feurigen Wagen, dann fiel der Mantel ihm zu. Und mit diesem Mantel ging er dann und steht am Jordan und sagt, wo ist jetzt der Gott Elias? Und Geschwister, wir sollten heute Abend fragen, wo ist der Gott von Petrus? Wo ist der Gott von Moses? Wo ist der Gott von Jesus? Wo ist der Gott von Johannes? Wo ist der Gott von den Aposteln? Wo ist der Gott von den Propheten? Wo ist der Gott von den heiligen Männern und Frauen der Kirchengeschichte? Wo ist der Gott? Wir brauchen wieder diesen alten Gott, der sich immer wieder manifestiert und bewährt hat. Halleluja, Halleluja. Wo ist der Gott, Elias? Du sollst es haben, aber du sollst auf der Spur bleiben. Und wir sind auf der Spur heute. Halleluja, Halleluja. Werde voll Heiligen Geistes. Geschwister, lasst uns Gottesdienst feiern. Außer sich sein. Lasst uns mal außer uns sein, so wie ich das vorhin sagte, Ekstase. Außer sich. Oh Gott, wir wollen uns freuen in dir. Halleluja, Halleluja. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ist der Motor, der uns nach vorne bringt. Ist er, der uns in den Himmel bringt. Und der Elia fuhr mit einem feurigen Wagen in den Himmel. Und Jesus wird erst kommen, wenn der Elia vorher da war. Wenn diese apostolische Zeit in Erfüllung gegangen ist, wird Jesus, der Messias, kommen. Halleluja, Halleluja. Und seine Füße auf den Ölberg setzen. Aber zuerst kommt der Elia. Preis Gott, die Kraft des Elias. Der Geist des Elias. Preis Gott, preis Gott. Und ihr werdet Größeres sehen als dieses. In der Heiligen Schrift heißt es, und die Herrlichkeit des letzten Hauses wird größer sein, als die Herrlichkeit des ersten Hauses gewesen ist. Huschika paramashana, schenk Herr die zweite Herrlichkeit, die Herrlichkeit des letzten Hauses. Oh, wenn die Apostelgeschichte, die in 28 Kapiteln so wunderbar waren, so gewaltig, so großartig waren, wie wird Kapitel 29 sein, oh Gott? Wenn damals Massen zum Glauben gekommen sind, wie wird es heute sein? Wie soll das letzte Haus, die letzte Herrlichkeit deines Hauses sein, oh Gott? Oh, wenn der Anfang heißt, es war gering und klein und schwach. Und deine Anfänge, oh Gott, sind klein und gering und schwach. Aber wie wird das Ende sein? Halleluja, wie wird das Ende sein? Und wir freuen uns auf das Ende zu sehen. Herr, eine Schar, die niemand zählen kann. Oh, glory, karambi, ribisikurishiki. Der Herr bahnt seinen Weg. Und die Bibel sagt, macht Bahn, der da kommt, im Namen des Herrn. Preis Gott. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Preis Gott. Und jetzt wollen wir noch etwas tun, apostolisch geben. Wir nehmen noch unser Opfer auf. Apostolisch geben. Weißt du, wie die Apostel gegeben haben? Alles. Sie brachten alles und sie... Heute bringen wir das Opfer nach vorne. Lass die Musik ein bisschen lauter laufen. So, und wir stellen hier vorne, ja, da passiert nichts, hier einen Korb und wir bringen das hier und legen einfach in die Gegenwart Gottes. Praise Gott. Bring dein Opfer nach vorne. Apostolisch. Voll Heiligen Geistes. Voll Kraft Gottes, apostolisch. Bring dein Opfer apostolisch. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Wir bringen unsere Gaben dir und preisen dich mit unseren Gaben. Preis Gott. Preise Gott mit deinen Gaben, was er dir gegeben hat. Nicht, was du nicht hast, sondern was du hast. Gott will mit dem gepriesen werden, was du hast.
Halleluja, Halleluja. Deine Gaben in der Gegenwart Gottes. Deine Gaben im Hause Gottes. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Sie brachten alles. Halleluja, hast du schon alles gebracht? Alles, was du hast, alles, was dein eigen ist, nicht was den, was anderen gehört, sondern was dir gehört, im Haus Gottes einbringen. Gott will, dass wir uns einbringen mit Passion, mit Leidenschaft, mit Hingabe, mit Liebe, mit Eifer. Halleluja, Halleluja, Herr, wir wollen apostolisch geben. Wir wollen apostolisch dienen. Wir wollen apostolisch glauben. Wir wollen apostolisch missionieren, wie die Apostel missioniert haben. Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, frag dich, was du hast, was du besitzt, das gebe ich. Frag dich, was du kannst. Frag, wozu dich Gott berufen hat. Das bringe ich jetzt ein. Halleluja, apostolisch. Lerne von diesen Jungs. Lerne von diesen Dienern Gottes, Männern und Frauen Gottes. Lerne. Halleluja, Halleluja. Gold und Silber habe ich nicht. Jesus. Hast du Jesus? Halleluja, dann fang an zu dienen mit Jesus. Shira la rafashatara sante. Danke, Jesus.